Hallo und herzlich willkommen zum Boardcast. Hier ist Frederik und auch heute haben wir wieder eine Rezensionsfolge im Boardcast. Ja, man merkt, der Jahrgang schreitet unaufhörlich voran und natürlich haben wir uns in den letzten Monaten durch immer mehr Neuheiten gefräst und gespielt und sie kennengelernt und natürlich können wir sie dadurch mittlerweile sehr gut beurteilen. Und welche Spiele das sind und mit wem ich diese Spiele bespreche, das erfährst du wie immer, wenn du dranbleibst. Ja, doch unsere letzte Rezensionsfolge liegt schon ein bisschen zurück. In der letzten Woche war ja der Nico Wagner mal wieder da seit längerer Zeit. Und auch diese Stimme ist dem Podcast vertraut. Allerdings, ja, vielleicht hat der eine oder andere sie schon vergessen, denn sie ist lange, lange stumm geblieben hier. Unsere letzte Folge ist jetzt schon fast 2 Monate her. Das war unser großer Jahresrückblick und deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir jetzt wieder miteinander podcasten. Ich danke dir schon mal für deine wertvolle Zeit. Lieber Stefan Hanf, schön, dass du da bist.
Na, wie immer sehr gerne. Und ich meine, so lange ist es jetzt auch noch nicht her, oder? Mal ganz ehrlich, 2 Monate.
Ich bitte dich, 2 Monate, das ist eine Welt, was ist da alles passiert in dieser Zeit?
Also da möchte ich jetzt nicht so gern drüber reden, anhand der aktuellen Entwicklung. Was aber unter anderem passiert ist, ist, dass ich mich eben gerade vor 2 Stunden habe impfen lassen. Ich hoffe einfach mal, dass ich jetzt nicht gleich seitlich vom Stuhl falle und dass es mir weiterhin gut geht. Und insofern sollten wir nicht zu viel Zeit verlieren gleich.
Sehr gut. 70 Impfgegner entfolgen diesem Podcast, aber das ist dann auch in Ordnung.
Sollen sie machen.
Sehr schön. Ja, Impfen ist ja das eine Thema. Das andere Thema, das wir besprechen wollen in diesem Gesundheitspodcast, ist ja die Frage, wie können wir unsere seelische und geistige Gesundheit aufrechterhalten? Naja, indem wir wertvolle Zeit mit lieben Menschen verbringen und wo könnten wir das besser als am Spieletisch? Und ich habe es eben schon gesagt, ja, wir haben einige Neuheiten und da sind jetzt ein paar Sachen dabei, die vor allem so rund um Essen oder auch ein bisschen später rausgekommen sind, zum Teil auch jetzt Anfang diesen Jahres. Und wir haben uns ein paar Titel rausgesucht aus verschiedenen Verlagen, die aus unterschiedlichen Gründen erzählens- und berichtenswert sind. Einige Shooting-Stars und einige, die in der Gunst vielleicht ein bisschen abgerutscht sind gegenüber der Anfangseuphorie. Wir schauen mal rein und ja, wie immer hast du als Gast den ersten Titel dabei und ich freue mich drauf, wenn du ihn vorstellst.
Ja, und freut euch auf einen, vielleicht einen kleinen Frederik Malsi-Rant heute im Laufe der Folge. Ich bin sehr gespannt und freue mich da schon sehr drauf.
Nur einen, meinst du?
Nur einen. Mindestens einen.
Ach, bitte.
Aber ich will ja nicht zu viel versprechen. Ich kenne ja nicht alle deine Meinungen jetzt zu den Spielen, die wir vorstellen.
Eben.
Insofern bin ich da sehr gespannt drauf. Aber anscheinend gibt es noch einen zweiten. Na, gucken wir mal, ob es schon den ersten Titel gleich trifft. Ja, denn den habe ich mitgebracht und der nennt sich Wispwood. Wald der Lichter, der ist erschienen bei Check Games, beziehungsweise im Deutschen beim Heidelberger Spieleverlag, will ich immer sagen, aber so heißen sie ja schon länger gar nicht mehr, sondern bei den Heidelbeeren. Und wir haben hier ein astreines Plättchenlegespiel, in dem wir ein 4x4 Raster, also wieder mal ein Raster vor uns auslegen wollen, und zwar bestehend aus Irrlichtern. Also wir haben einen Riesenhaufen Plättchen vor uns liegen, der verdeckt ist. Auf der Rückseite sind Bäume zu sehen und auf der Vorderseite sind 4 Arten von Irrlichtern zu sehen in 4 Farben. Mehr ist es eigentlich gar nicht. Mich hat erstmal am Anfang diese schiere Masse an Plättchen irritiert, aber eigentlich sind es nur 4 verschiedene, die da drin stecken. Ja, und einige davon legen wir auf ein zentrales Tableau und neben diesen Plättchen sind jeweils 2 verschiedene Polyomino-Formen, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, also oder sagen wir mal auf Neudeutsch Tetris-Figuren, zu denen wir die dann legen können. Denn wenn wir dran sind, dann wählen wir in der Regel eines dieser Plättchen aus, ergänzen es dann noch mit verdeckten Plättchen von diesem Stapel und legen es dann eben in dieser Tetris-Form in unser 4x4-Raster, was vor uns liegt, ein. Ja, an welche Stelle wir dieses Irrlicht dann setzen, das ist uns ganz frei überlassen. Wir können es ganz nach oben, ganz nach unten, in die Mitte legen, wie wir Lust haben. Es muss nur eben in dieses Raster hineinpassen, das ist ganz wichtig. Und das tun wir, weil wir natürlich Punkte machen wollen. Wir wollen Wertungen erfüllen, denn jedem dieser Irrlichter ist eine bestimmte Wertung zugrunde gelegt. Bei den Kürbissen kann es zum Beispiel sein, dass wir wollen, dass kein anderer in der gleichen Reihe oder Spalte ist. Dann gibt's viele Punkte. Bei den blauen Irrlichtern kann es sein, dass wir zum Beispiel viele verschiedene in der gleichen Reihe oder Spalte haben wollen. Die Herzen wiederum beziehen sich gerne auf Bäume, die um sie herum sind. Und die Hüte, da geht's eigentlich nur um die schiere Masse. Und je mehr, desto besser. Es gibt auch noch eine 5. Wertung, die bezieht sich nur auf diese Bäume, die dadurch ja entstehen. Ja, entsteht da so ein kleiner Wald mit Irrlichtern drin. Die müssen auch wiederum bestimmte Konstellationen erfüllen, um möglichst viele Punkte zu erzielen. In der Mitte dieses Waldes sitzt noch eine Katze, die wir da reingesetzt haben. Zu der komme ich jetzt gleich, denn eigentlich macht die gar nicht so viel. Die sitzt da eigentlich erstmal rum. Es gibt halt diese eine Irrlichtart, die sich immer an der Position dieser Katze orientiert. Wir können sie aber auch umdrehen, und das ist jetzt, muss ich mal vorwegnehmen, das ist so niedlich. Es gibt die Möglichkeit, dieses Plättchen auf die Rückseite zu drehen. Und dann verschwindet die Katze in einem Baumstumpf und guckt dann so ganz verschreckt daraus hervor. Und das sieht so cool aus. Es gibt auch sechs verschiedene.
Ja,
das ist so cool. Es gibt auch sechs verschiedene Katzen, obwohl wir das nur zu viert spielen können. Einfach nur, damit jeder sich seine Katze raussuchen kann. Ich nehme meistens übrigens die Grimmige. Aber es gibt auch noch die Neugierige oder die Schreckhafte oder wie auch immer. Ja, und die können wir umdrehen. Dann können wir ganz einfach frei aus der Form wählen, die wir dann legen wollen. Oder wir können die ganze Auslage einfach abräumen und wieder neue von diesen Irrlichtplättchen hinlegen. Da haben wir so eine gewisse Freiheit. Ja, und zwangsläufig passiert es natürlich, dass gewisse Lücken in unserem Raster entstehen. Und dafür haben wir die Möglichkeit, statt ein Plättchen zu nehmen, einfach einen Zug auszuführen, indem wir verdeckte Plättchen nehmen und damit Lücken ausfüllen. Denn wenn jemand ein 4x4-Raster gebildet hat, ist die Runde vorbei. Wir rechnen die Punkte ab, wie ich es eben erklärt habe. Und es geht in die zweite Runde. Und dann kommt noch der Clou. Denn wir räumen sämtliche Bäume, die zwischen den Irrlichtern liegen, komplett wieder ab. Und starten die zweite Runde und wollen dann mit der vor uns ausliegenden Auslage ein 5x5-Raster bilden. Und das Ganze machen wir dann am Ende der zweiten Runde nochmal. Und dann geht's in der dritten Runde zu einem 6x6-Raster. Ja, und wer dann nach drei Runden die meisten Punkte hat, der hat gewonnen. So einfach ist es. Und so schwierig spielt es sich aber auch. Denn als ich die Regeln das erste Mal gelesen habe, dachte ich schon, da könnte ein ziemlicher Brain Freeze auf einen warten. Und ich kann das teilweise zumindest jetzt erstmal schon mal bestätigen. Das hat's ganz schön in sich. Das kommt so niedlich daher, aber kann ziemlich zum Grübeln verleiten. Und das ging dir, ich kann mich an unsere Partien erinnern, ziemlich genauso. Denn teilweise starrten wir einfach nur auf unsere Auslage und versuchten, bestmögliche Konstellationen zu bilden.
Mit zumeist gutem Ausgang für mich, das kann man an der Stelle festhalten. Aber ja, ich finde das ich kann es mal vorwegnehmen, ein wahnsinnig tolles Spiel. Ich hatte ein bisschen Schiss vor diesem Brain Freeze und dachte so, oh Gott, das kann wieder so kompliziert werden und so unfluffig und so. Und natürlich gibt's mitunter so Momente, wo du da drauf guckst und denkst so, oh Gott, mache ich jetzt das oder das oder das? Und dann kalkuliert man so im Kopf ein bisschen durch. Wenn ich das Plättchen nehme, dann lege ich jetzt dahin, dann muss ich aber das schon berechnen und das berücksichtigen. Und dann will ich doch aber eigentlich jetzt schon was vorbauen, was dann in der zweiten oder dritten Runde gewertet wird. Und genau das ist aber eben auch das Reizvolle, dass ich in der ersten Runde eigentlich schon so ein bisschen vorwegnehmen möchte, wo will ich denn in der zweiten oder auch in der dritten Runde meine Irrlichter so positionieren, dass es eben gut zusammenpasst, dass ich also eine Wertungsbedingung nicht nur in der Runde berücksichtige, in der sie gewertet wird, sondern eben auch schon für die nächste oder übernächste Runde mitdenke. Und dadurch kommt natürlich eine schöne Tiefe rein, die mir unheimlich gut gefällt. Und wenn man merkt, dass die Überlegungen dann aufgehen, dann ist das ein unheimlich schönes Gefühl. Also wenn man dann merkt, so, ah ja, genau, ich krieg das jetzt genauso reingepuzzelt, weil wenn ich das jetzt da hinlege, bleiben die Felder frei und dann kann ich in der nächsten oder übernächsten Runde dieses oder dieses Plättchen da reinlegen oder diese Wert oder diese Polyomino sozusagen, diese kleinen Plättchen, kann ich dann so positionieren. Und wenn dann gerade da so ein Irrlicht liegt, dann nehme ich halt diese Farbe. Also wenn einem das gelingt, dann ist das ein unheimlich schönes Gefühl und dann macht es total Spaß, sich diesen Wald so aufzubauen. Abgesehen davon finde ich, sieht es auch unfassbar schön aus. Also ich finde diese Gestaltung total cool mit diesen neonfarbenen Irrlichtern. Das hat eine unheimlich schöne Qualität, eine unheimlich schöne Grafik. Das ist insgesamt eine sehr ansprechende Gestaltung, wenngleich es von der reinen rein Material sind es Pappplättchen, mehr ist es nicht. Ein Pappplättchen und ein paar Karten, aber die reine Illustration ist toll, ne?
Ich finde ja, dass das wirkt, als würde es von selbst leuchten, obwohl es einfach nur aufgedruckte Farben sind und gar nicht leuchtet. Absolut. Mit einer kleinen Einschränkung, denn ich habe eben gerade noch vor einer knappen Stunde etwas gelesen, was ich direkt ausprobieren musste, denn angeblich leuchten diese Plättchen im UV-Licht besonders hübsch und ich muss es direkt ausprobieren. Das stimmt tatsächlich. Also die haben so einen speziellen Druck, der dann im UV-Licht nochmal ganz besonders hervorsticht.
Ja, das war ja auf der Messe auch ausgestellt in so einem UV-Lichtkasten oder sowas, wurde auf jeden Fall gezeigt. Und ja, also das gefällt mir unheimlich gut. Und ich habe es aber jetzt auch nochmal gespielt mit Leuten, die eben nicht so viel räumliches Vorstellungsvermögen haben oder die sich dann schwer getan haben, diese Polyomino-Formen da rein zu puzzeln und dann eben zu berücksichtigen, wo liegt mein Plättchen, wo liegen die anderen Plättchen. Und wenn du da ungeübt bist oder wenn dir das schwer fällt, dann dann ist manchmal die Downtime auch echt lange, wenn du dann da wartest, bis Leute sich das da zurecht überlegt haben und dann von A nach B puzzeln und sagen, nee, guck mal, du darfst jetzt hier nur 4x4 oder nur 5x5 oder was auch immer. Und dann sagst du, ach so, ja, darf ich ja gar nicht und so. Also da hatte ich jetzt schon auch ein, zwei Partien mit Leuten, bei denen es eben nicht so fluffig lief, die dann auch nicht so viel Freude an dem Spiel hatten, weil sie sich mit der Mechanik grundsätzlich schwer getan haben. Aber ich habe es auch in etlichen Partien mit Leuten gespielt, die wirklich Freude hatten und die gerne solche Puzzleaufgaben haben. Und da habe ich überwiegend sehr positive Resonanz bekommen. Und zwar nicht nur jetzt auf die Optik und auf die Gestaltung, sondern wirklich auch auf die Aufgabe, die unheimlich reizvoll ist. Und das ist so für mich ein Spiel, das ist auch gar nicht so brain-freezig, wie ich es am Anfang dachte. Man kommt da wirklich ganz gut rein. Und wenn man mal so ein, zwei Partien gespielt hat, dann hat man auch so eine Idee, worauf möchte ich achten? Und es kommt eine schöne Vielfalt rein über die Aufgabenkarten. Dadurch bleibt es abwechslungsreich. Und das ist für mich wirklich ein sehr überzeugender Titel. Wie hat er dir denn insgesamt gefallen?
Ja, insgesamt auch wirklich gut. Ich würde dir fast ein bisschen widersprechen jetzt gerade beim letzten Punkt. Natürlich, das sind, glaube ich, 4 verschiedene Aufgabenkarten pro Irrlicht, soweit ich weiß, drin. Da gibt es ja noch diese Waldaufgabenkarten. Und in der Regel ziehst du ja nicht alles 5 irgendwie gleichmäßig durch, sondern du spezialisierst dich dann so auf 2, 3 von diesen Aufgaben und dann hast du eine gewisse Abwechslung durch das Austauschen dieser Aufgabenkarten. Trotzdem habe ich den Eindruck, auch nach einigen Partien jetzt, irgendwie spielt sich's dann doch immer ein bisschen ähnlich, weil die Kürbisse müssen immer irgendwie in Relation zu den Kürbissen liegen. Die Hüte müssen immer in Relation zu der Katze liegen. Die blauen Irrlichter, die haben immer irgendwas zu tun mit möglichst vielen verschiedenen anderen. Die Herzen mit den Bäumen, also da ist eine gewisse Gleichförmigkeit drin. Trotzdem macht das Ganze natürlich großen Spaß. Es ist jetzt nichts, was ich jetzt irgendwie jeden Tag, jeden zweiten Tag auf den Tisch bringen könnte. Dafür ist es mir dann doch zu wenig Neues dann in jeder Partie, was ich entdecke. Aber das macht mir wirklich Spaß und das finde ich wirklich einen richtig schönen Titel, optisch schön, spielerisch schön. Was ich auch festgestellt habe, du hast es gerade erwähnt, es ist nicht für jeder Mann oder jeder Frau, denn man braucht ein gewisses räumliches Vorstellungsvermögen. Bei Titeln wie Patchwork kannst du diese Teile einfach nehmen, kannst sie mal kurz so einpassen, passt das jetzt, drehst ein bisschen, drehst es auf die Rückseite. Das geht hier halt nicht. Du hast hier nur diese aufgedruckten Formen und mit denen musst du halt irgendwie im Kopf das alles für dich schon mal zurechtdrehen. Das muss man können, damit das funktioniert. Das übt man natürlich auch durch diesen Titel. Aber wer da ein bisschen Schwierigkeiten mit hat, der wird wahrscheinlich nicht so viel Freude dran haben. Naja, und dieses Abräumen der Bäume, ich kam damit jetzt gut zurecht, aber es ist sehr fummelig. Und es passiert schnell mal, dass eines von diesen Irrlichtern plötzlich sich verschiebt und du weißt nicht mehr genau, wo es gelegen hat. Dann musst du mit deinen Fingern zwischen diesen Irrlichtern greifen und vorsichtig Blättchen rausziehen. Da hätte ich mir irgendwie sowas wie ein Board vielleicht gewünscht.
Oder den Pömpel aus Rise of Queensdale.
Oh,
den kann ich dann
sehr gut
einzelne Plättchen so abstimmen. Stimmt. Ja, ich hatte diese Problematik nicht, aber ich habe natürlich auch sehr filigrane Finger und kann gut damit umgehen. Also bei mir ist da nichts verschoben. Und wenn, dann wusste ich noch, wo die liegen. Aber ich verstehe das schon. Es gibt natürlich auch Leute, die ein bisschen größere Hände haben oder ein bisschen dickere Finger oder so. Und dann kann das natürlich recht leicht passieren. Da muss man schon ein bisschen einen Blick für haben, dass das gut geht.
Du hast ja dann noch diese Baumstammleiste, glaube ich, heißt sie, ne, die du an der Seite anlegen kannst, damit du so ein besseres räumliches Vorstellungsvermögen hast für die Größe, in der du das jeweils in jeder Runde zusammenbauen musst. Die kann auch zum Gegenteil führen. Ich habe es nämlich einmal geschafft, beim Abräumen da dran zu kommen, die dann um 90 Grad so schwungvoll zu drehen und sämtliche Plättchen über den Tisch zu schießen. Schön. Und dann wusste ich gar nicht mehr, was wo liegt. Ja, ich lasse sie inzwischen weg.
Ich habe jetzt gesehen, es gibt zum Zählen der Punkte mittlerweile eine App, die man nutzen kann, um die Plättchen zu scannen oder zu fotografieren, ähnlich wie ja bei Mischwald auch. Und dann werden automatisch die Punkte gezählt und ausgewertet. Ich habe aber das Zählen der Punkte hier nicht als so umständlich empfunden wie bei Mischwald. Da ist es ja wirklich mitunter ein bisschen anstrengend. Oder auch bei Artengarten, da zählt man schon auch einen kleinen Moment. Aber hier fand ich das jetzt nicht allzu anstrengend, aber es ist trotzdem ein netter Service, wenn du einfach da mal so drüber scannst und dann kriegst du deine Punkteauswertung hin. Also die kann man sich dann für dieses Spiel exklusiv entsprechend herunterladen.
Ja, ich hatte die auch ausprobiert. Ich fand die eigentlich auch soweit gut. Ich brauche sie jetzt auch nicht. Ich fand ein bisschen merkwürdig, dass man immer nur einen Scan machen kann. Es gibt da keine Spieler, also dass man einfach einzelne Spieler dann scannt, mit einem Handy dann alles zusammenrechnet und dann einen Sieger kürt. Gut, dann muss ich halt jeder die App runterladen, der es halt möchte und braucht.
Ja,
aber insgesamt Genau, ja, das wollten wir gerade das Gleiche sagen, glaube ich. Schöner Titel.
Definitiv eine Empfehlung. Ist erschienen bei Check Games Edition und im Deutschen natürlich bei Heidelberg.
Ja, und der Autor, den habe ich noch nicht genannt, Reed Ambrose oder Ambrosi. Und Designer, beziehungsweise nicht Designer, Quatsch, Künstler, ist Stepan Drashtag.
Und damit kommen wir zum nächsten Spiel, nach Wispwood, so hieß der erste Titel. Wispwood, wie heißt er nochmal? Der Wald der Lichter.
Der Wald der Lichter, genau.
Der Wald der Lichter. Kommen wir jetzt zu einem Spiel, das im Ursprung auf Französisch erschienen ist und dort natürlich auch einen klangvollen französischen Namen trägt, nämlich Le Grand Voyage, und auf Deutsch heißt es Die große Reise, und ist bei der Game Factory erschienen. Ein Spiel von Charlec Couronneau, und die KünstlerInnen, die das Spiel gestaltet haben, sind Maud Briand, Andreas Rochard oder ja, wahrscheinlich Rochard, Andrea Rochard und Guillaume Tavernier. Und wir haben hier ein kleines Familien-Push-Your-Luck-Spiel, bei dem wir Zugvögel sind, die über eine große Karte reisen, um im Winter in den Süden zu fliegen. Und wir dürfen uns zu Beginn des Spiels einen Vogel aussuchen und müssen mit diesem Vogel natürlich in südliche Gefilde kommen. Und je nachdem, welchen Vogel wir nehmen, haben wir da unterschiedliche Zielfelder, die wir erreichen dürfen. Und das Ganze tun wir mittels eines Push-Your-Luck-Mechanismus. Und der sieht so aus, dass jeder Vogel verschiedenen Gefahren unterworfen ist, also beziehungsweise Winde, Fressfeinde und andere Dinge. Die sind auf so einem Kärtchen aufgedruckt. Und man darf, je nachdem, welcher Gefahr man begegnet, dort eine gewisse Anzahl Begegnungen haben. Und wenn man eine zu viel hat, dann stürzt der Vogel ab oder wird gefressen oder was auch immer. Und dann bekomme ich ein kleines Plättchen und kann das beim nächsten Mal einsetzen, um eine Gefahr wieder abzuwenden, sodass ich einen kleinen Bonus habe für diese nächste Reise, die ich dann unternehme. Und die Gefahren werden so ausgewertet, dass ich mit meinem Vogel am Anfang des Zuges entscheiden muss, möchte ich auf der gleichen Ebene bleiben, auf der ich bin, oder möchte ich eine Ebene nach oben oder nach unten. Es gibt insgesamt 3 Ebenen, auf denen der Vogel fliegen kann. Man kann immer nur eine Ebene Abstand haben. Also wenn ich auf der Ebene 1 bin, kann ich nicht auf die 3, dann muss ich entweder da bleiben oder auf die 2 gehen. Wenn ich in der Mitte bin, kann ich entscheiden, bleibe ich dort, gehe ich nach oben oder nach unten. Und es ist auf dem Spielplan aufgedruckt, so eine statistische Wahrscheinlichkeit, wie häufig finde ich denn bestimmte Gefahren in welcher Ebene. Und da jeder Vogel natürlich unterschiedlich robust ist, es gibt welche, die sind ein bisschen robuster, die können mehr Gefahren ab. Es gibt andere, die sind ein bisschen leichtgewichtiger, die können vielleicht ein paar weniger Gefahren vertragen. Und so muss ich mich eben orientieren und schauen, möchte ich etwas riskieren und möchte ja Gefahr laufen, dieser Gefahr zu begegnen, oder bleibe ich stehen, beziehungsweise möchte ich mit meinem Vogel landen. Und wenn ich sicher lande, dann kann ich ein paar Felder weit laufen. Wie viele Felder weit ich laufen kann, das entscheidet nun, wie weit ich jetzt auf einer Leiste, auf der ich diese Karten mit den Gefahren auslege, dann eben fortgeschritten bin. Und da kann ich am Anfang, die ersten 2 Karten bringen mich nur ein einziges Feld weit. Karte 3 und 4 bringen mich 2 Felder weit, die 5. und 6. dann 3 Felder und so weiter. Das wird hinten raus natürlich dann immer zügiger. Und wenn die Vögel klein und nicht so robust sind, dann müssen sie auf der Karte auch nicht so weit in den Süden fliegen wie andere, dann sind die also früher am Ziel, und die robusteren Vögel, die brauchen einen etwas weiteren Weg, aber kommen dadurch natürlich auch seltener in Gefahren und müssen es deswegen ein bisschen ambitionierter und weiter angehen. Ja, und das ist auch schon das ganze Spiel. Es hat einen entscheidenden Vorteil, wie ich finde, und der Vorteil ist, man kann es bis zu 8 Leute spielen. Das ist ja eher ungewöhnlich in so einem Familienspielsegment und nicht in einem Partyspielsegment. Ja, ich habe hier so ein kleines Wettrennen eben, wer ist zuerst im Ziel, und habe dann eben diesen Push-Your-Luck-Mechanismus mit meinem Vogel. Das Spiel selber hat bei BoardGameGeek eine Wertung von 7,0 bei 170 Bewertungen. Ich habe 3 Punkte gegeben, und ich finde das Spiel wirklich schlimm. Ich finde es wirklich schlimm. Ich finde es komplett langweilig. Ich finde es leider völlig umständlich für das, was ich mache, und ich muss dauernd Entscheidungen treffen, bei denen ich nicht wirklich beeinflussen kann, ob jetzt was damit passiert. Also es ist komplett zufällig, ob ich jetzt in der ersten, zweiten oder dritten Ebene bin. Klar gibt es da irgendeine Wahrscheinlichkeit, ob jetzt gerade meine Gefahr kommt oder eben nicht. Und klar kann ich diesen bisschen mitigieren, wenn ich so ein Plättchen bekommen habe, weil ich vorher mal abgestürzt bin. aber ich habe eben auch mal so Vögel gespielt, die eben so ein bisschen klein sind und da kannst du ein oder zwei Karten aufdecken und dann kriegen die im Regelfall schon in die Fresse und stürzen ab und dann kriegst du halt so ein Plättchen und dann kannst du beim nächsten Mal halt eine dieser Gefahren abwerten und stürzt halt beim zweiten Versuch wieder ab. Das war wirklich eine komplett frustrierende Erfahrung und ich habe eine Handvoll Partien von diesem Spiel gespielt. Auch in unterschiedlichsten Varianten. Wir haben auf der Messe relativ direkt eine gespielt abends, weil wir in einer größeren Gruppe zusammensaßen. Und ich erinnere mich, wir hatten mehrheitlich nicht so einen großen Spaß daran. Dann habe ich eine ganze Weile gebraucht, bis ich das Spiel wieder auf den Tisch hole. Und dann habe ich das jetzt ein paar Mal gespielt, auch weil ich wusste, dass wir es besprechen wollen. Und habe es mal zu zweit gespielt. Da macht es also aus meiner Sicht überhaupt gar keinen Sinn irgendwie. Du deckst halt Karten auf und dann stürzt halt einer ab oder nicht. Und dann habe ich es neulich mit einer Familie gespielt, zwei Eltern, also Mutter und Vater und ihre beiden Kinder und ich, wir waren also zu fünft und die waren tatsächlich fassungslos, wie langweilig dieses Spiel ist, weil sie gesagt haben, das ist ja so viel Karten auf, da decke ich stundenlang, decken wir irgendwelche Karten auf, dann treffen wir irgendeine merkwürdige Entscheidung, setzen unseren Vogel dann hin, dann stürzen zwei ab und die anderen decken noch eine Karte auf, dann stürzt wieder einer ab, dann deckt man noch eine Karte auf. Also es ist so viel Verwaltungsaufwand dafür, dass ich dann mal ein oder zwei oder vielleicht auch mal drei Felder nach vorne darf, dass da insgesamt irgendwann so die Energie am Tisch total runtergegangen ist. Und das lag nicht an mir, es lag nicht daran, dass ich jetzt die Leute beeinflusst habe und sage, na, ist wirklich so schlecht, wie ich die ganze Zeit schon behaupte. Nee, ich halte mich ja da immer dann zurück. Aber die Energie am Tisch, die ist komplett runtergegangen, weil alle sagten, was machen wir hier eigentlich? Das macht ja so gar keinen Spaß. Das brauchst du nicht wieder mitbringen. So. Und ich habe es jetzt eben mehrere Male gespielt und die Reaktionen waren eigentlich immer ähnlich. Und wenn ich so ein Wettrennspiel habe und ein Push-Your-Luck-Spiel habe, dann möchte ich doch eigentlich, dass man mal so ein bisschen Trash-Talk hat. Komm, einen probierst du noch, zockst du noch. Ich weiß genau, wenn du es probierst, ist eine extrem große Wahrscheinlichkeit, dass du gleich abstützt. Das wissen wir beide. Und deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand dann nochmal was zockt, eher gering. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass das, was da passiert, ich irgendwie gut nachvollziehen kann oder dass das irgendwie irgendeinem Muster folgt, was mir irgendwie ersichtlich ist. Also bei, keine Ahnung, Quacksalber kann ich sagen, ich habe halt die falschen Plättchen gekauft oder die falschen Zutaten gekauft. Gardlings habe ich jetzt letzte Woche besprochen, da kann ich auch noch überlegen, habe ich jetzt die falschen Plättchen gekauft oder die falsche Zusammensetzung oder sowas. Bei Can't Stop kann ich würfeln und kann sagen, ha, gut, habe ich wenigstens schlecht gewürfelt, aber das Würfeln ist ein aktiver Vorgang, ist ein Mechanismus. Hier decke ich eine Karte um und habe ehrlich gesagt fast keinen Einfluss darauf, was auf dieser Karte steht und wie mein Vogel damit umgeht. Und welchen Vogel ich nehme, macht jetzt auch ehrlich gesagt wenig Sinn. Ich habe immer die kleinen genommen, weil ich dann das Gefühl hatte, dann geht's relativ schnell vorbei. Wenn ich so einen großen Vogel habe, dann muss ich ja lange durch die Welt reisen, bis ich da mal im Süden angekommen bin. Und das macht ehrlicherweise überhaupt keinen Spaß. Und das ging jetzt eben nicht nur mir so, sondern ich habe in nahezu allen meinen Runden erlebt, dass irgendwann so die Energie unten war und dass so dieses Ambitionierte, was du ja bei so Wettrennspielen oft hast, und dieses, ha, ich bin vor dir und guck mal und jetzt habe ich dich und so, das gab's da überhaupt nicht. Und dieses Push Your Luck hat sich auch nicht angefühlt, dass ich hier irgendetwas dazu beitrage, dass ich gerade Glück habe oder nicht. Ich decke halt eine Karte auf. Und das war für mich vom Vorgang und auch vom ganzen Spielgefühl ein Spiel, was mich eher genervt hat und eher frustriert hat, als dass es irgendwie Spaß gemacht hätte. Und dann muss ich halt einfach sehr viel verwalten und deck da vier Karten auf, damit ich immer zwei Felder vorgehen kann. Also das ist für mich tatsächlich eine sehr große Enttäuschung, wenngleich das Spiel wirklich hübsch gestaltet ist. Das kann man nicht anders sagen. Ich finde diese Figuren süß. Ich finde, also diese sind schön gezeichnet. Die Illustrationen sind schön. Ich finde auch irgendwie den Spielplan schön gestaltet. Also das macht schon was her. Aber das Spiel selber hat mir und den Gruppen, in denen ich es gespielt habe, wirklich herzlich wenig Freude gemacht. Und jetzt hoffe ich, dass du ganz viel Positives sagen kannst und begeistert von diesem Spiel bist und wir einen schönen Diskurs darüber haben.
Nö, eigentlich nicht. Dann kommen wir zum nächsten Spiel. Du, das ist gemein. Du hast jetzt im Grunde ja schon wirklich alles ausführlich gesagt. Ich möchte aber trotzdem jetzt noch ein bisschen anders einsteigen. Also erstmal finde ich witzig,
das Spiel fliegt schön, wenn man es in die Ecke schmeißt.
Erstmal finde ich ja sehr lustig, dass wir hier so antizyklische Besprechungen gerade machen. Erst Whispwood, was so ein bisschen herbstlich rüberkommt mit dem dunklen Wald. Jetzt geht's um Zugvögel, die in den Süden fliegen, während ich, wenn ich rausgucke, gerade sie zurückkommen sehe. Aber gut, wir sind einfach jetzt ein bisschen spät dran. Das Thema finde ich eigentlich wirklich schön aufbereitet erstmal. Du hast diese ja, diese Startposition, je nach Vogel, den du gerade spielst, Mitteleuropa, teilweise Skandinavien. Und du hast auch verschiedene Ziele. Der Weißstorch zum Beispiel will nach Zentralafrika, der Wiedehopf will irgendwie ins nördliche Afrika eher. Dafür ist er halt nicht so schnell, ne? Er hat aber auch eine kürzere Strecke. Das gefällt mir erstmal gut. Du hast dadurch auch eine gewisse Asymmetrie. Jeder Vogel hat ja auch eine gewisse Asymmetrie, denn du sagst ja schon, der Weißstorch hat jetzt gar keine Fressfeinde. Dafür wird er vielleicht eher mal mit was zusammenstoßen oder gejagt werden, während so ein, ich weiß die ganzen Namen gerade schon gar nicht mehr, die ich glaube, irgendeine Ente ist auch noch mit dabei, die wiederum wird dann gerne mal von den Jägern geschossen auf dem Flug. Das finde ich alles wirklich schön. Und was ich auch schön finde ist, es ist ein reines Push-Your-Luck-Spiel auf niedrigstem Einsteigerniveau, also wirklich ideal, um es eigentlich Leuten beizubringen, die sowas noch nie gespielt haben, die keine Ahnung haben, wie funktioniert eigentlich so ein Push-Your-Luck-Spiel. Und jetzt kommen wir zum Problem bei der ganzen Sache. Auch ich habe in mehreren Konstellationen Partien gespielt und bin da auch dementsprechend auch eher positiv rangegangen, weil mir das alles irgendwie gut gefallen hat. Aber auch ich habe festgestellt, dass weder ich noch irgendjemand, mit dem ich zusammen am Tisch saß, da irgendwie Spaß dran hatte. Ich hatte es zum Beispiel in meinem Kolleginnen- und Kollegenkreis dabei. Das sind alles so Gelegenheits-Gerne-Spieler, würde ich es mal nennen. Den kannst du dann so am goldenen Fluss mal vorsetzen, aber komplizierter sollte es dann auch nicht mehr werden. Und ja, da war dann so eine gewisse Betroffenheit hinterher am Tisch, weil die natürlich gemerkt haben, dass mir das eigentlich so weit ja zusagt, was da alles gemacht wird. Und sich keiner richtig getraut hat, bis jemand dann sagte, ich fand das gerade total öde, was wir gemacht haben und alle eingestimmt haben. Ja, und mir ging's ja genauso. Ja, ich will da ja auch nichts irgendwie schönreden. Und ich glaube, es liegt daran, dass wir über, ich weiß nicht, auch nicht, wie viele Runden wir immer gespielt haben, vielleicht so 7, 8 geschätzt, immer das Gleiche machen. Wir decken diese Karte auf, wir entscheiden uns, hoch, runter, gleich bleiben oder landen. Was ja das dann genau, das ist ja eigentlich das Gleiche, wie wenn ich unten bin und dann nochmal einen Schritt weiter runter gehe. Und das mache ich Runde für Runde und es gibt keinen Höhepunkt, auf den wir irgendwie zusteuern. Wir fliegen Richtung Ziel, aber es ändert sich nichts am Spiel. Ich kriege keine Belohnung, die mich vielleicht so ein bisschen besser werden lassen, die mir irgend so einen kleinen Boost geben, so einen kleinen Schub. Ich werde nicht belohnt, wenn ich ein Risiko eingehe und das dann gut ausgeht. Nee, ich werde eigentlich nur bestraft und das zudem noch teilweise auf dem Plan, denn auf dem Plan sind ja auch nochmal diese Symbole wie Jagd oder Erschöpfung aufgedruckt. Und ich dachte am Anfang, oh cool, dann versuche ich da zu landen, dann kriege ich so einen kleinen Bonus und halte vielleicht mehr aus, weil ich irgendwas Tolles zu fressen gefunden habe. Nö, das sind Bestrafungssymbole. Wenn du auf so einem Symbol landest, dann geht dir direkt schon eine dieser Währungen, nenne ich es mal, flöten für die nächste Runde. Und das fand ich auch wirklich frustrierend. Und ansonsten passiert da nicht viel. Wir machen das so lange, bis jemand im Ziel ist. Ich unterstelle jetzt einfach mal, das ist auch vernünftig austariert, ja, dass die schnellen oder die großen Vögel eben einen weiteren Weg haben. Dafür leichter mal die an die hohen Zahlen rankommen und die kleinen vielleicht nicht so. Aber eigentlich interessiert mich das alles nicht am Ende. Ich bin eigentlich froh, wenn es vorbei ist. Es hat irgendwie was von so einem nebenher Leisten entlanglaufen. Eigentlich laufe ich ja auch nur Leisten entlang. Mehr mache ich ja gar nicht. Und wer am schnellsten auf seiner Leiste gelaufen ist, der hat dann gewonnen. Und das ist ein bisschen wenig.
Es ist so ein Abarbeiten und ich finde eigentlich auch dieses Thema ganz schön. Ne? Und ich denke so, ja, mit so Vögeln und dann hat jeder Vogel eine andere Reise, ein anderes Reiseziel und hat so ein bisschen einen anderen Zustand oder andere Bedingungen und Gefahren und so. Also das ist thematisch, macht das schon total Sinn, dass es eben Vögel gibt, die Gefahr laufen, vom Windrad zerschreddert zu werden. Auch ein schönes Thema. Oder andere werden halt vom Jäger erschossen. Mensch, wie vergnüglich. Aber ich habe es halt eben auch erlebt, dann setzt du dann und sagst, okay, komm, ich muss jetzt mal ein Feld fliegen und dann gehe ich schon irgendwie in den Bereich, wo die Wahrscheinlichkeit meiner Gefahr zu begegnen am geringsten ist oder ja, so ist mittelgroß und dann werde ich wieder getroffen. Ich habe wirklich eine Partie erlebt, wo ein Mitspieler quasi an seinem Startfeld war, vielleicht ist er ein oder zwei Felder gelaufen, weil er permanent irgendwie runtergefallen ist. Dann hat er zwar diese Plättchen bekommen, mit denen er das mal kompensieren kann und dann hat er irgendwann gesagt, ja okay, aber jetzt muss ich ja versuchen, euch auch aufzuholen und wenn du dann mal abgehängt bist, du kannst nicht nochmal viel aufholen. Das hat überhaupt keinen vernünftigen Catch-up-Mechanismus, weil du musst immer wieder ja das Gleiche riskieren, um dahin zu kommen. Jetzt hast du zwar diese Plättchen, die du einsetzen kannst, dann kannst du vielleicht bei 2 oder 3 solche Gefahren abwehren, aber spätestens bei der 4. kickst dich wieder. Dann hast du 2 oder 3 deiner Plättchen eingesetzt und kriegst dann halt 1 als Kompensation. Hast du 3 Plättchen gegen 1 getauscht und bist immer noch auf dem gleichen Feld. Und das Geräusch, was der eigentlich die ganze Partie über gemacht hat, war, oh Mann, so, und wenn ich dann am Tisch sitze mit jemandem, der sich die ganze Zeit ärgert, wenn er eine Karte umdreht und das Gefühl hat, er hat gar keine Chance, jetzt irgendwas groß zu machen, dann macht das natürlich was mit der Gruppe und in dem Fall muss ich sagen, ich werde das Spiel nicht mehr spielen. Das Ding ist durch. Das ist bei mir wirklich mit Pauken und Trompeten durchgefallen und ich möchte es nicht mehr spielen.
Da kann ich mich anschließen. Ich werde es auch nicht mehr spielen. Aus den gleichen Gründen. Und um doch mal so eine, ja, so ein frustrierendes Erlebnis nochmal oben drauf zu setzen. Besonders schön ist es ja, wenn du dann nach oben steigst in die obersten Sphären und dann nicht mehr runter kannst. Weil immer in der mittleren Ebene irgendwelche Gefahren lauern, die du dir nicht mehr leisten kannst, in Anführungszeichen. Das heißt, du fliegst und fliegst und fliegst da oben und weißt genau, das kann eigentlich nicht mehr funktionieren und du wartest eigentlich nur drauf, dass dir gleich die Luft ausgeht. Nee, das war nicht das, was ich mir erhofft und versprochen habe. Und diese 7,0 hast du eben genannt, ist mir ehrlich gesagt ein ziemliches Rätsel, wie die zustande kommen. Vielleicht, weil es ein familientaugliches Spiel ist, was schnell erklärt ist, was du bis zu 8 Leuten spielen kannst. Und das kannst du wirklich. Ja, also wenn du dich drauf einlässt, das funktioniert auch sehr gut in hoher Spielerzahl. Aber es macht halt keinen Spaß.
Und deswegen reist es jetzt ganz weit weg, ob in den Norden oder in den Süden, ist mir ganz egal. Es wird auf jeden Fall jetzt bei mir ausziehen und dem örtlichen Spieleverein gespendet. Und dann dürfen sich Leute darüber freuen. Da gibt es bestimmt Menschen, denen das Spaß macht. Ich gehöre nicht dazu. Das war die große Reise Le Grand Voyage von Charles Couronneau, erschienen im Deutschen bei der Game Factory.
Und von der Game Factory kommen wir jetzt zum Kosmos Verlag, denn die haben eine neue Zwei-Spieler-Version eines, ich würde es schon fast Klassiker nennen, jetzt neu herausgebracht. Ein Klassiker, der mittlerweile sogar in den Top 100 von Board Game Geek zu finden ist, nämlich von der Weißen Burg. Und ich spreche über die Weiße Burg, das Duell. Ja, natürlich wieder von den Designern Isra und Shay. Der Künstler, ich will ständig Designer sagen, der Künstler ist Joan Guardier. Und ja, die Weiße Burg, das Duell. Die erste Frage, die sich stellt natürlich ist, wozu brauche ich das? Die Weiße Burg kann man doch eigentlich super zu zweit spielen. Das wollen wir jetzt mal versuchen, zusammen rauszukriegen. Der erste Unterschied, der einem auffällt, und das war auch das, was ich mit Schrecken gesehen habe, als ich den Deckel geöffnet habe, ist, wo sind die Würfel? Die Würfel sind weg. Wir befinden uns in der Weißen Burg und wir müssen diesmal ohne Würfel auskommen. Dafür haben wir einen Haufen Zylinder in Orange, Rot und Schwarz. Jeder bekommt 6 Stück auf seinen Plan, denn mit denen führen wir diesmal die Aktionen aus. Ja, und hier haben wir, wie wir es schon eigentlich kennen, wieder so einen kleinen Spielplan vor uns, in dem wir diese Weiße Burg Himeji vor uns sehen. Dazu gibt es noch Bereiche für den Garten, einen Bereich für die Kaserne und neu, es gibt auch noch eine Art Händlerbereich. Und wir haben verschiedene Aktionsfelder, beziehungsweise Einsatzfelder, die immer 2 Aktionen links und rechts zugeordnet sind. Das sind teilweise eben die besagten Gärten, die Kaserne, aber teilweise auch Karten, die wir dann als Aktion kaufen können, die wiederum neue Aktionen beherbergen. Man ahnt es schon, wenn man das so hört, auch hier lauern wieder Kettenzüge en masse. Und es funktioniert hier so, wir haben, wie gesagt, unsere farbigen Zylinder und müssen sie auf Feldern einsetzen, jetzt muss ich gut aufpassen, auf denen man die Farbe des Zylinders noch nicht sehen kann, wenn ich es einsetze. Klingt jetzt komplizierter, als es ist. Das heißt einfach, am Anfang muss ich gucken, welches Feld hat es gerade, wo ich den einsetze. Wenn das weiß ist, darf ich keinen weißen einsetzen. Und ansonsten darf ich einfach keinen einsetzen, der da schon steht. Das heißt, ich kann da bis zu 3 Stück stapeln, kann die Aktion links, kann die Aktion rechts machen oder andersrum, in der Reihenfolge, wie ich möchte. Ich habe wieder die üblichen 3 Währungen. Das ist Perlmutt, das ist Eisen und das ist Reis. Die kann ich dann wieder ausgeben für die Einzelaktion. Ja, und ich kann wieder in der Bokimeji nach oben wandern. Wir haben jetzt den Unterschied, dass einer links, einer rechts auf so Leisten hochläuft, wieder Belohnung abgreift, wenn er hochläuft. Das kostet dann in der Regel das Perlmutt. Wir können in die Kaserne gehen und dort Steinchen setzen, die wiederum neue Aktionen auslösen. Dafür brauchen wir das Eisen. Oder wir gehen mit dem Reis, den wir ausgeben, in den Garten und können dort wiederum auch auf Felder einsetzen, die zum einen Aktionen bringen, zum anderen aber auch Symbole. Und das ist neu, denn am Ende, die Endwertung besteht hauptsächlich aus Symbolen, die wir sammeln. Und diese Symbole finden wir auch auf den Karten, die wir kaufen können. Ich sagte ja schon, dort sind Aktionen drauf, die können wir ausführen. Und danach legen wir die Karten neben unser Tableau. Und es gibt eine neue Aktion, die uns erlaubt, diese Karten auf die Rückseite zu drehen. Und dann wiederum werden die Symbole aktiv, die da drauf sind. Da gibt es zum einen die Kabutos und die Schwerter. Die geben uns Multiplikatoren für Steine, die wir in der Kaserne haben. Es gibt die Fähnchen. Fähnchen sind ein Multiplikator für die Stufe, in der wir in der Burg nach oben laufen. Und es gibt noch die Kraniche sind es, glaube ich. Die gibt es in hell und in dunkel. Die versuchen wir möglichst gleichmäßig zu sammeln, denn am Ende multiplizieren wir die hellen mit den dunklen. Also wenn ich jetzt 3 dunkle, 4 helle gesammelt habe, dann wirft mir das am Ende 12 Punkte aus. Ja, und was ich noch gar nicht gesagt habe, ist, jeder hat 6 von den Zylindern. Wir setzen diese 6 Zylinder abwechselnd ein und dann machen wir das Spielchen umgekehrt. Denn dann nehmen wir die alles wieder zurück, führen wieder die Aktionen aus von dem Ort, wo wir sie wegnehmen und schütten wiederum Boni aus, die auf unserem Tableau dann eben auch sind. Ja, und ich glaube, jetzt höre ich mal auf mit diesen ganzen Regeln, denn das ist wirklich ein Feuerwerk wieder an Kettenzügen und auch an Verstrickungen von Effekten. Und stell dir jetzt mal als allererstes die Frage, braucht es das? Braucht es eine wirklich reine Duellversion von der Weißen Burg? Hätte es nicht auch gereicht, einfach das Original zu zweit zu spielen?
Ja, braucht es ein Spiel? Also, nee. ich bin ja ein großer Fan von der Weißen Burg erstmal und ich spiele das wirklich wahnsinnig gerne. Dieses Spiel, könnte man jetzt sagen, hat vielleicht den Vorteil, dass es ein bisschen kleiner ist, dass man es mitnehmen kann. Es hat aber so viel kleine Einzelteile, dass ich jetzt niemals auf die Idee käme, das irgendwie in der S-Bahn oder im Zug oder in der S-Bahn nicht, aber im Zug in der Bahn zu spielen oder so, weil ich Angst hätte, da fallen jetzt irgendwelche Dinge runter, weil da sind unheimlich viele Kleinteile drin. Also braucht es das? Nein, braucht es nicht. Und ich wundere mich ja immer, wie viel diese Kühe so gemolken werden. Die geben ja ordentlich Milch, dieser erfolgreichen Titel. Da gibt es jetzt eine Duellversion, da gibt es vielleicht nächstes Jahr noch eine Solo-Version für beides, gibt es da nochmal eine Erweiterung. Und aus meiner Sicht ist das nicht nötig. Also das war ja auch bei Everdell so, dass ich dachte, wozu brauche ich denn bei Everdell jetzt eine Duell-Version oder eine Duo-Version? Und so ist es bei der Weißen Burg auch, weil die Weiße Burg ist ein Titel, den kann man ganz prima zu zweit spielen. Der funktioniert hervorragend. Ist ein fantastisches Spiel. Ich bin großer Fan der Weißen Burg. Trotzdem war ich natürlich neugierig auf die Weiße Burg, das Duell. Und befreie mich jetzt mal von der Frage, braucht's das im Vergleich zur Weißen Burg? Wo ich sage, ja, vielleicht nicht, ist wahrscheinlich eine wirtschaftliche Entscheidung gewesen, denn allzu viel anders macht es jetzt nicht. Es ist für mich nicht so ein fundamentaler Unterschied. Also ja, ich habe keine Würfel, dadurch geht verloren diese Auswahl auf der Brücke, dass ich dann gucke, welchen Würfel nehme ich jetzt und was kostet der und wie viel Geld bekomme ich oder bezahle ich im Verhältnis zu dem Feld, auf das ich den Würfel setze. So dieser Aspekt, der geht ein bisschen verloren. Ich habe dadurch halt andere Zwänge, dass ich eben, du hast es eben gesagt, die Auswahl der Felder korrespondierend zu diesen Farben dann treffen möchte oder muss. So, das ist also an der einen oder anderen Stelle ein bisschen entschlackt und ein bisschen entzerrt und ein bisschen gestrafft, würde ich sagen. Es ist auch, hat auch durchaus eine kürzere Spielzeit an der Stelle. Es hat ein bisschen weniger Aktionen, ist vielleicht ein kleines bisschen schlanker und funktioniert als Spiel, wie ich finde, total gut. Also es ist ein prima Spiel. Es hat aus meiner Sicht einen ganz großen Nachteil und dieser große Nachteil ist die Gestaltung des Spiels. Ich finde erstmal, das Spiel sieht cool aus. Also der Spielplan ist schön, mir gefällt das. Es ist nur eine riesen Diskrepanz, wenn ich mir das Cover anschaue, dann sehe ich so einen schönen, in gedeckten Farben gestalteten Raum in der Burg, so einen Meditationsraum oder so. Und dann sitzen da Leute ganz geduldig beieinander. Und dann mache ich das Spiel auf und dann quietscht mich ein Spiel an, das auch das Testbild früher aus dem Hessischen Rundfunk sein konnte, wo dann irgendwie nachts geguckt wird, was alles los ist. Also es ist unfassbar bunt, schön gestaltet, aber sehr bunt. Und die große Kritik, die ich habe an dem Spiel, ist, dass mir die Gestaltung überhaupt nicht hilft, in dieses Spiel reinzukommen, weil ich ganz große Schwierigkeiten habe, da einen guten Überblick zu bewahren, weil wir haben eine sehr bildhafte Symbolsprache. Also es ist ja nicht nur ein Icon, sondern es ist eine Grafik, die mir sagt, die Brücke, die steht jetzt hierfür und diese Fahne steht jetzt für den Duellplatz oder was weiß ich nicht was so. Es ist eben nicht nur ein Icon oder ein Symbol, sondern wir haben ein Bild, das für eine Aktion steht. Und diese Bilder, die sind auf kleinen Plättchen aufgedruckt, die ich dann auf dem Spielplan verteile. Daneben liegen dann bunte Karten, die auch noch Symbole beinhalten, beispielsweise die Ressourcen, die schön gestaltet sind. Sie umfassen aber dann auch nochmal die Farben der Bereiche, in die ich diese Karten hineinsammeln kann. Also es ist unheimlich bunt. Dann die Einsatzfelder haben eine Farbe, weil die natürlich farblich mit diesen Zylindern irgendwie korrespondieren müssen. Dann habe ich noch einen Haufen Ressourcen. Also ich habe so, wie heißen diese Plättchen, diese Nochmalplättchen? ist auch egal.
Welche genau meinst du?
Lernen.
Die. Ach, du meinst, wo man die Aktionen tauschen
kann? Ja, genau.
Wie ja die heißen.
Das sind so lila Plättchen, mit denen kann ich
sagen. Aktionstauschplättchen.
Aktionstauschplättchen.
Natürlich.
So, ne, dann habe ich noch diese Mandarinenplättchen, diese Siegel. Also ich habe eine ganze Reihe unterschiedlicher Plättchen, die da noch da rumliegen. Und dann lege ich auch noch farbige Marker in Spielerfarbe auf die entsprechenden Felder. Und alles ist unglaublich bunt, alles ist unglaublich quietschig. Und mir fällt es total schwer, da einen Überblick zu haben, weil das Auge überhaupt nicht geführt wird. Das Auge wird nicht geführt von Aktion zu Aktion. Ich muss dauernd gucken, wo war jetzt die Aktion nochmal? Ich habe gar nicht so einen Fixpunkt, auf den ich drauf gucken will. Und ich habe ja schon ein Spiel, bei dem ich ja durchaus komplexe Operationen im Kopf durchführe und überlege, wenn ich mich jetzt hier setze, dann bekomme ich da die Ressource, die brauche ich später, um das zu machen. Dann möchte ich aber lieber das machen. Wenn ich auf der Leiste hochgehe, dann verdiene ich mir einen Multiplikator, um keine Ahnung, die Fahnen oder die Schwerter zu werten. Und um die zu bekommen, muss ich da drüben rein. Um das zu machen, muss ich dahin. Also ich muss schon im Kopf ganz viele Wenn-Dann-Operationen bilden. Und wenn ich dann auf so einen Plan gucke, der mich dann nicht führt, sondern eher ablenkt und mir die Orientierung auf dem Feld schwer macht, dann macht's das Spiel aus meiner Sicht unnötig kompliziert oder es nimmt nochmal etwas von der Zugänglichkeit. Und damit meine ich jetzt nicht eine Regelzugänglichkeit, sondern wie einfach macht es das Spiel, dass ich bei meinen Gedanken bleibe und auf dem Spielfeld erkenne, was ich tun möchte, um meine Gedanken in eine Aktion zu überführen. Und ich bin hier permanent mit meinem Auge am Springen und suche permanent, wo war nochmal die Aktion, wo ist das nochmal abgedruckt, was ist da nochmal? Und wenn sozusagen der Spielplan, der Hintergrund dunkler wäre und vielleicht so diese Gestaltung hätte von diesem Cover, diesem Meditationsraum, vielleicht ein bisschen dunkler, ein bisschen braun, grau, schwarz, also ein bisschen so, ja, so ein bisschen Harald Lieske-Style, vielleicht ein bisschen runtergebrochen und dann die Farben in den Ressourcen, in den Plättchen, in den Aktionen liegen, dann hätte das einen schönen Kontrast gegeben. Aber das Spiel hat quasi keinen Kontrast und alles ist ein Farbbrei. Und das ist mein großer Kritikpunkt an dem Spiel. Mechanisch funktioniert das alles super. Es macht mir auch Spaß. Es ist eine runtergebrochene Version der Weißen Burg, die es nicht braucht, die mir aber viel Freude macht. Und jetzt wird wahrscheinlich demnächst die Teezeremonie kommen oder noch eine Erweiterung, keine Ahnung was. Das ist alles schön. Gebt mir mehr. Shut up and take my money. Ich will das haben. Ich spiele das gerne jederzeit mit. Aber bitte, bitte, bitte achtet doch bei solchen Spielen darauf, dass ich als Spieler, als Spielerin nicht nur mit so einem Farbmischmasch belästigt werde.
Ja, zu dem Farbmischmasch sage ich jetzt gar nichts mehr. Da hast du vollumfänglich recht. Das ging mir ebenso, dass ich da wirklich teilweise, dass mir das Flimmern vor den Augen nicht weggehen wollte. Ich möchte aber trotzdem die Frage nicht außen vor lassen. Brauche ich das? Das ist natürlich ein bisschen provokativ gestellt. Was braucht man schon an Brettspielen? Aber ich muss ja trotzdem immer noch unterscheiden. Gucke ich mir jetzt eine Duellversion an von einem Spiel, was zu zweit wirklich wunderbar funktioniert und ich habe es sehr oft zu zweit gespielt, oder gucke ich mir jetzt eine Duellversion an von zum Beispiel Seven Wonders, was zu zweit einfach gar nicht funktioniert, denn da ist auch wirklich die Notwendigkeit gegeben, sag ich mal. Und ich muss jetzt nach einigen Partien hier wirklich sagen, zumindest für mich persönlich, nee, die braucht es definitiv nicht und ich weiß auch mittlerweile, woran das liegt. Es sind mehrere Dinge, die verschlankt wurden vielleicht, aber zum Schlechteren hin in meinen Augen. Und das ist zum einen, ich liebe es, wenn man auf Boards Figuren hat, die man irgendwie freischalten kann, die man einsetzen kann und dann wiederum neue Einkommen auch generiert. Das ist so ein doppeltes Belohnungsgefühl. Ja, du hast ja diese Gärtner und diese Soldaten in der Weißen Burg, die setzt du auf den Plan ein und plötzlich hast du mehr an diesen Laternenboden, die du freischaltest. Gibt es hier nicht mehr. Du kannst hier zwar diese Karten dir dafür holen, aber das ist dieser Terra Mystica-Effekt. Seit ich dieses Spiel gespielt habe, liebe ich einfach das Ganze, ja, wenn das so vor mir entsteht. Dazu kommt, dass ich festgestellt habe, dass die Würfel für mich einfach ein ganz, ganz essentieller Teil dieses Spiels sind. Denn die Würfel geben mir vor, ist es mir eine Aktion jetzt wirklich wert, ausgeführt zu werden? Denn die Würfel geben mir entweder Geld oder ich muss dafür Geld bezahlen, je nachdem, wie die Zahl aussieht, die da drunter liegt und die ich draufsetze. Und ich habe immer dieses Abwägen bei der Weißen Burg. Mache ich das jetzt oder mache ich das nicht? Ist es mir das wert? Kriege ich das irgendwie dann vielleicht doppelt und dreifach später wieder raus? Und dazu kommt, dass bei der Weißen Burg, also beim Original, diese Aktionen meistens auch trotzdem irgendwie durchführbar sind. Ob das jetzt clever ist, ob das jetzt der beste Spielzug ist, sei dahingestellt. Vielleicht nicht unbedingt, aber trotzdem kann ich die meistens machen. Und hier hatte ich oft die Situation, dass ich gemerkt habe, naja, ich habe jetzt diese beiden Aktionen, aber eine davon ist Karte kaufen und oft kann ich die nicht durchführen. Dann fehlen mir hier irgendwelche Siegel, da fehlen mir irgendwelche Münzen, dann muss ich diese Notaktion machen. Brunnenaktion nennt sich das Ganze auch hier. Und das fühlt sich nicht gut an. Das fühlt sich an, als hätte ich was falsch gemacht. Oder als hätte ich das deutlich optimaler spielen können. Und das ganze Spiel vermittelt mir nicht so ein positives Spielgefühl, wie das bei der Weißen Burg noch der Fall war. Und deswegen wird es bei mir wieder ausziehen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es eine Menge Leute gibt, und das ist auch vollkommen okay, und ich kann das nachvollziehen, denen das jetzt besser gefällt. Denn die mögen das vielleicht, dass es so ein bisschen tighter ist, so ein bisschen strenger zu einem, dass es nicht ganz so ein Wohlfühlspiel ist, sondern wirklich knallhartes Optimieren. Und da würde ich eben sagen, wenn jemand das lieber mag und vielleicht auch bei der Weißen Burg nicht so richtig warm damit geworden ist, dann sollte er sich das mal angucken. Für mich persönlich ist es das nicht.
Du bist doch nur enttäuscht, dass du in unserer letzten Partie kein Land gesehen hast gegen mich. Das ist doch der Grund jetzt, komm.
Ja, das ist eigentlich der Grund für jedes Spiel, oder? Was ich hier eher schlecht bewerte bei uns beiden.
Du, also ich kann das total nachvollziehen, was du sagst. Mir fehlt auch, also es ist ein Dice-Placement-Spiel, und wenn du aus einem Dice-Placement-Spiel die Würfel rausnimmst, dann hast du halt eine komplett andere Mechanik und ein anderes Spiel. Und deswegen bewerte ich es ein Stück weit mechanisch, ein Stück weit unabhängig von der Weißen Burg, weil wenn ich Zeit habe, dann würde ich mich immer für die Weiße Burg entscheiden, weil ich mag das Dice-Placement, ich mag auch, dass es ein bisschen länger dauert, und ich mag eben auch die Vielfalt, die mir da zur Verfügung steht. Wenn ich aber sage, ich habe vielleicht nur so eine halbe Stunde oder so Zeit oder 40 Minuten und will nochmal so ein schönes Zweierspiel machen, was mich fordert, jetzt nicht ein Absacker im Sinne von einem leichten Spiel, sondern im Sinne von nochmal einem schönen Duell, einer schönen Herausforderung, dann ist das ein Titel, zu dem ich wirklich gerne greife. Ich glaube.
Aber ich muss jetzt mal fragen, ganz kurz, geht das denn wirklich schneller bei dir? Also vom Aufbau, glaube ich, können wir das schon mal nicht behaupten, denn der ist genauso kleinteilig und fuddelig wie das Original.
Ja, nee, der Aufbau geht nicht schneller, aber ich habe hier ich habe ja meine 6 Aktionen am Anfang und dann habe ich meine 6 Aktionen beim Zurückholen. So.
Genau.
Und wenn ich etwa einen, und ich habe ja eigentlich nur bei jedem Feld, klar, am Anfang habe ich ein bisschen mehr Auswahl, ein bisschen später ist dann auch die Möglichkeiten, wo ich meine Zylinder einsetze, die sind ja beschränkt. Und dann muss ich ja gar nicht mehr über 5 oder 6 Optionen nachdenken, sondern ich kann sagen, ist jetzt die besser oder ist jetzt die besser? Und ich muss eigentlich frühzeitig darauf achten, wo setze ich meine Zylinder ein, um später im Spielverlauf noch etwas machen zu können, was sich günstig auswirkt auf eine Entscheidung, die ich am Anfang getroffen habe. Das heißt, ich muss eigentlich relativ frühzeitig so eine Klammer um das Spiel bilden und sagen, okay, wenn ich diese Sachen machen will, dann muss ich den Zylinder im Laufe des Spiels dort oder dort oder dort hinsetzen, damit das noch geht. Und das sind ja lauter Dinge, die ich im Kopf behalten möchte. Insofern reduzieren sich ja die Möglichkeiten deutlich, und deswegen gewinnt das Spiel hinten raus für mich ein bisschen an Fahrt.
Ja, okay, hinten raus, das verstehe ich. Als was die Gesamtspielzeit angeht, kann ich das eigentlich, ich habe die Erfahrung nicht gemacht, weil genau das, was du gerade beschrieben hast, dazu führt, dass eben die erste Hälfte der Partie sich sehr in die Länge zieht, weil man eben genau durchdenken muss, wo landen diese Sachen jetzt. Du hast hier 12 Aktionen insgesamt, im Original hast du 9 Aktionen, mit Erweiterung auch 12. Nee, also ich kann nicht bestätigen, dass das bei mir jetzt irgendwie schneller geht, im Gegenteil.
Es ist für mich ein bisschen ein anderes Spielgefühl, weil es hier wirklich tighter ist und es ist ein bisschen weniger dieses Wohlfühlspiel, was du eben hattest, ne? Und das ist was ich an der Stelle schon auch gut finde. Aber ich muss jetzt mal fragen, das Spiel ist schon ja auch erschienen in dieser Reihe Spiele für 2.
Bei Cosmos. Genau.
Und da bin ich so ein bisschen drüber gestolpert, dass ich sagte, in der Reihe Spiele für 2 sind doch mehrheitlich eher zugängliche Spiele gelandet. Und Spiele, mit denen man, also keine Ahnung, wenn ich vielleicht mich nicht so tief auskenne und dann sage ich, nein, ich habe mal Baumkronen gespielt und ich habe mal Paris statt der Lichter gespielt und dann habe ich vielleicht noch Cäsar und Kleopatra gespielt und dann kenne ich noch Kahuna und Babel und Dracula und dann habe ich Tag Team gespielt und dann habe ich Sky Team gespielt und jetzt spiele ich die Weiße Burg, das Duell. So, dann bin ich als jemand, der nur dieser Reihe vertraut, wundere ich mich, warum mir plötzlich so ein schweres Spiel vorgesetzt wird. Es gibt auch Perfect Murder, ist jetzt neu erschienen. Und dann habe ich in der Reihe Spiele für 2 eigentlich oft so schöne Pärchen-Wohlfühlspiele. Einfach genial. Und was weiß ich, was noch alles erschienen ist. So. Und jetzt kommt The White Castle Duell oder die Weiße Burg, das Duell um die Ecke. Und jetzt bin ich vielleicht jemand, der nicht so viel spielt, aber der sagt, komm, meine Partnerin und ich, wir kaufen uns jetzt immer das Spiel für 2. Und ich hatte früher mal eine Freundin, wir haben uns immer das neue Kosmos-Spiele für 2 gekauft. Und ich habe ganz viele davon noch zu Hause. Und das waren alles Spiele auf einem Familienniveau oder auf einem leichten Kennerniveau oder vielleicht auch mal auf einem Kennerniveau. Und die Weiße Burg, das Duell, ist ein totaler Expertentitel aus meiner Sicht. Und da bin ich überrascht von dieser Markenführung oder von der Produktführung. Jetzt ist Four Planets erschienen in der Reihe für 2. Das ist auch ein total piepseinfacher Titel. Und Skyteam war schon irgendwie ein schönes kooperatives Spiel mal. Und jetzt kommt da die Weiße Burg, das Duell. Und da denke ich, als jemand, der sich nicht so auskennt, wäre ich möglicherweise als jemand, der sonst diese Spiele für 2 gerne spielt, vielleicht ab einem gewissen Punkt auch ein Stück weit überrascht, überfordert oder kann mit dem Titel dann vielleicht nicht ganz so viel anfangen. Oder siehst du das anders? Wie siehst du das?
Ja, du siehst mich hier gerade schon hektisch im Raum umsehen, weil ich nach Kosmos-Titeln für 2 noch gucke, ob ich irgendeinen finde, der in der Komplexität da mithalten kann. Ich scheitere daran. Du hast recht. Ja. Das Halalin ist wahrscheinlich der mit Abstand komplexeste bisher, ja.
Aquamarin gibt's noch, weißt du, glaube ich, so wie ist das, ne?
Ich habe ja noch Jäger und Speer, Baumkronen, weiß nicht, ob du es schon genannt hattest.
Klar.
Ja.
Das sind alles zugängliche Spiele auf dem Lost Cities. Also, das sind alles Spiele auf so einem schönen, geschmeidigen Feierabendniveau. Komm, Schatz, wir setzen uns hin, wir spielen noch mal eine Runde und dann kannst du irgendeines dieser Spiele rausziehen und etliche davon sind gut, etliche sind mittelmäßig, manche sind auch schlecht, alles gut, aber alle irgendwie zugänglich. Und dann kommt die Weiße Burg, das Duell um die Ecke. Und ich denke so, okay, Schatz, das wäre ein Feierabend. Das muss ich erstmal lernen. Und das ist, glaube ich, durchaus ein extrem anspruchsvoller Titel. Und ich weiß nicht, ob das in diese Reihe so reinpasst. Also es sticht auf jeden Fall aus dieser Reihe so ein Stück weit raus.
Ich sehe jetzt auch erstmal kein Problem, das in der Reihe zu veröffentlichen. Dann gibt's da halt mal einen etwas komplexeren Titel. Aber ja, ich gebe dir recht, wenn da jetzt jemand blind die Sachen kauft, der wird dann erstmal ein bisschen was zu tun haben.
Ja, ein Problem ist es nicht, es ist mir nur aufgefallen und es hat mich ein bisschen einfach überrascht von der Produktplatzierung. So. Aber ja, also ich sehe es nicht ganz so negativ wie du. Mir macht es durchaus Spaß. Aber wirklich, man braucht es nicht, weil die Weiße Burg spielt sich auch gut zu zweit und wer das zu Hause hat, das reicht ehrlich gesagt vollkommen aus. Und wer sagt, ich habe die Weiße Burg nicht und spiele ausschließlich zu zweit, der kann sich das angucken, wobei ja, das ursprüngliche Spiel ist ein Würfelplatzierungsspiel, Dice Placement. Und das ist ein Mechanismus, den mag ich grundsätzlich extrem gerne. Und das fehlt mir hier ein bisschen. Und ansonsten, ja, es ist quietschbunt und es ist auch ein bisschen anstrengend zu spielen. Aber es hat so eine Komplexität, die mir wirklich gut gefällt und einen schönen Entscheidungskorridor bietet.
Genau, und damit würde ich sagen, haben wir es dann jetzt auch, haben wir alles gesagt, rund um die Weiße Burg, das Duell erschienen beim Kosmos Verlag.
Von Isra und Shay, genau. Ja, dann schauen wir mal rüber zum Noctis Verlag. Der Noctis Verlag ist der Verlag, der uns mit Dream Team ein tolles Quizspiel bescherte oder auch mit der Masters of Crime Reihe in Kooperation mit Kosmos extrem viele gute Krimi-Spiele beschert hat oder auch ein Krimi-Adventskalender, Krimi-Dinner, also da sind die sehr, sehr stark. Und jetzt haben sie noch ein Kommunikationsspiel hervorgebracht oder herausgebracht letztes Jahr zur Messe, nämlich Next, ein Spiel von Lukas Setzke und Verena Wiechens, die beiden Köpfe hinter dem Noctis Verlag. Und ja, Next ist ein kooperatives Wortspiel, so heißt es auch. Und dieses kooperative Wortspiel lädt uns dazu ein, zu assoziieren. Und dazu haben wir einige Karten und auf diesen Karten stehen Begriffe. Und wir legen, jeder Spieler, jede Spielerin bekommt eine eigene Karte und wir legen dann fest, wir nehmen Begriff 3 und Begriff 5, keine Ahnung was. Und dann stehen da 2 Begriffe, nämlich Pinguin, Pinguin und Kaffee. So, und jetzt muss ich überlegen, wie komme ich in eine Assoziationskette von Pinguin auf Kaffee mit 4 Wörtern dazwischen beispielsweise. Je nach Schwierigkeitsgrad können auch mal 5 oder 6 sein, aber wie komme ich mit einer bestimmten Anzahl Wörter in einer Assoziationskette lückenlos von Pinguin zu Kaffee? Und das schreibe ich mir dann auf, da denkt jeder und jede Spielerin individuell ein bisschen drüber nach. Und dann gibt's auch einen zweiten Bereich auf meinem Zettel und da schreibe ich nur das erste Wort hin und dann jeweils den Anfangsbuchstaben dieser Assoziationen. Und ja, jetzt haben die anderen die Aufgabe zu erraten, was war denn meine Assoziationskette, was ist denn das Wort, das ich auf Pinguin assoziiere, das mit A anfängt. Und das ist jetzt meine Frage an dich, Stefan. Ich habe nach Pinguin geschrieben. Und welches Wort mit A weist denn bitte auf Pinguin hin?
Natürlich die Antarktis.
Fast. Also ich habe die Arktis geschrieben, aber nur weil ich zu blöd war, weil die Pinguine leben an der Antarktis.
Ich wollte gerade sagen, ja. Ich habe auch gerade echt überlegt kurz, aber nee, das ist die Antarktis.
Ja, die leben in der Antarktis. Ich habe Arktis geschrieben, ich habe es ein bisschen vereinfacht. Also gut, ja, Arktis oder Antarktis, das habe ich genommen, genau. Von Antarktis bin ich dann auf, Moment, jetzt muss ich kurz überlegen, was ich gewählt habe gestern. Doch, auf S war das nächste, der nächste Buchstabe. S wie Siegfried.
Auf S. Es könnte darauf hinauslaufen, dass ich einen der Joker ziehen muss. Zum Beispiel einen zweiten Buchstaben.
Einen zweiten Buchstaben, genau. Es gibt nämlich jetzt verschiedene Joker. Wenn der Stefan nicht weiß, was er machen soll oder das Team sich nicht einigt, dann gibt es verschiedene Joker, die einem beispielsweise Hinweise geben können über die Gesamtzahl der Buchstaben oder einen nächsten Buchstaben. Oder man kann eine Kategorie festlegen, worum handelt es sich denn, eine Person, ein Objekt oder was auch immer. Der zweite Buchstabe wäre ein C.
Das heißt, es geht in Richtung SCH und von der Antarktis kommt man mit einem Schiff weg.
Falsch. Jetzt hast du einen Fehler gemacht. Kommt man, das ist richtig, und zwar nicht das gesuchte Wort. Jetzt würde ich dir einen Fehler markieren und dann dir den nächsten Buchstaben verraten und das ist tatsächlich das H.
Ja gut, das hilft mir jetzt nicht weiter.
Nee.
Lös mal auf.
Scholle wäre das Wort gewesen.
Ah ja, okay.
So. Mhm. Und von der Scholle komme ich zu einem Wort mit K. Wie Konrad.
Die Scholle, ein anderer Fisch, der Karpfen vielleicht.
Nein, das ist falsch, das ist ein Fehler und deswegen gibt es den zweiten Buchstaben, das ist ein O, K-O.
Das ist hier unter realen Aufnahmebedingungen nicht so einfach, muss ich sagen.
Ja, wir sind ja auch nicht beim Kinderfasching.
Ja.
Wir sind im Broadcast, das darf man nicht
vergessen. Ja. Ich habe doch schon genug bewiesen, dass ich Quiz spiele kann. Das eine Mal hat doch gereicht bei den Brettagogen.
Ja, aber so ein Glückstreffer hier, 20 Punkte, so weit sind wir hier nicht, müssen wir arbeiten. K.O.
Nee.
Von Scholle komme ich.
Sag mir mal die Kategorie, komm, wir machen gleich einen anderen Joker.
Die Kategorie ist ein Ort.
Klar, Koblenz.
Falsch. Der Buchstabe, der nächste Buchstabe ist ein N wie Nordpol, K-O-N, Con.
Von Scholle
auf
kommst du
Ort
zu...
Mit Con.
Okay.
Ich löse auf, es wäre der Kontinent gewesen. Es hat nämlich eine Landform. Das ist deutlich größer als eine Scholle, aber es hat eben auch so eine Form. Und der nächste Begriff wäre ein A.
Das geht dann, wo wolltest du nochmal hin? Aber eigentlich weiß ich ja gar nicht, wo du hin willst.
Ja, du weißt nicht,
ne?
Wo ich hin will.
Ja, Kontinent mit A ist natürlich blöd. Das könnte jetzt Afrika, Amerika, Asien sein. Australien geht auch noch theoretisch.
Da muss ich was eingegrenzt.
Da sage ich natürlich Asien.
Nein, das wäre...
Nein.
Da ist der nächste Buchstabe dann F und dann kommst du schnell drauf.
Auf Afrika.
Natürlich. Genau, und von Afrika habe ich dann den Buchstaben K und dann komme ich zum Kaffee. So. Und das ist eigentlich schon das ganze Spiel, so wie wir es gespielt haben. Und man rät sich so von Assoziation zu Assoziation als Gruppe. Und wenn man nicht weiterkommt, dann hat man so einen Fehler markiert. Man darf eine etliche Fehlerpunkte kann man machen. Also ich habe es noch nicht erlebt, dass eine Gruppe zu viele Fehlerpunkte hatte und dann gescheitert ist. Und dann kriegt man halt den nächsten Buchstaben verraten. Oder man kann mal einen der Joker ziehen. Das kann sein, du musst jetzt eine Pantomime machen oder die Gesamtzahl der Buchstaben verraten. Was ist es denn für eine Kategorie? Oder verrat mir mal den nächsten Buchstaben oder du musst was aufmalen oder so. Also da kann man dann etliche Joker ziehen. Es gibt immer drei zur Auswahl und je nach spielenden Anzahl kann ich dann markieren, wie oft die Gruppe in Summe diesen Joker ziehen darf. Und so rätseln wir uns von der einen zur letzten Assoziation und müssen diese Assoziationskette nachvollziehen. Das ist im Grunde schon das ganze Spiel. Und ich muss sagen, mir gefällt das richtig gut. Ich finde das nämlich eine witzige Idee. Ich habe aber auch festgestellt, dass es nicht in jeder Gruppe richtig gut funktioniert. Denn wenn eine Gruppe sich nicht so gut kennt oder sich nicht darauf einlassen kann, was das Gegenüber denkt, dann wird es manchmal schwierig. Und ich glaube, die große Kunst da drin besteht eben nicht darin, dass ich überlege, was würde ich jetzt denken zu Pinguin, sondern ich versuche mich in dich reinzuversetzen, was denkt denn der Stefan zu Pinguin? Wie kommt der denn jetzt damit zurecht? Und das ist für mich die große Stärke bei dem Spiel, dass ich eigentlich versuche, sehr stark bei dir zu sein und sehr stark mich in dich hinein zu versetzen und in deine Gedankenwelt, Assoziationswelt. Und es wird immer dann frustig, wenn ich jemandem das Gefühl gebe oder wenn mir das Gefühl gegeben wird, dass jemand sagt, ja, da kommen wir nicht drauf, da hast du zu kompliziert gedacht. Da denke ich immer so, ich bin blöd und habe einen Fehler gemacht. Dabei sind Assoziationen ja erstmal etwas, was man wertfrei sich anschaut. Und es gibt einen Grund, warum ich von A nach B komme. Und wenn du nicht drauf kommst, dann lass dich doch bitte mal stärker auf mich ein, anstatt jetzt irgendwie nur in deiner Welt zu bleiben. Und ich finde, das ist sowas Schönes, was wir in Gesprächen, in Diskussionen, bei Argumentationen immer wieder erleben. Und das kann man hier bei dem Spiel auf eine sehr spielerische Art und Weise, wie ich finde, sehr vergnüglich erleben. Und es ist eine Grundqualität im Miteinander, die ich grundsätzlich sehr schätze. Und deswegen freue ich mich, dass wir bei dem Spiel das auf eine sehr unterhaltsame Weise miteinander erproben und erarbeiten. Wie hat es dir denn gefallen?
Grundsätzlich erstmal gut. Ich bin ja ein großer Fan von Wortspielen. Es hat mich, als ich die Regeln mir erarbeitet habe, ja, viel zu erarbeiten gibt's da eigentlich gar nicht, denn die sind wirklich sehr einfach, wie man gerade gemerkt hat. Es hat mich so ein bisschen an So Clever erinnert. Das ist ja einer meiner absoluten Favoritentitel. Zumindest was so die Vorbereitung angeht. Denn alle brüten so ein bisschen über ihren Zettel, versuchen diese Kette hinzubekommen. Das macht schon total Spaß. Und dann zeigt einer dem Rest der Gruppe dann eben seinen Zettel und die anderen müssen dann zusammen beraten, ja, wie es dann weitergeht von Schritt zu Schritt. Das ist eine sehr spannende Aufgabe, die ich wirklich unheimlich reizvoll finde. Der Unterschied war so ein bisschen, es geht ruhiger am Tisch zu. Denn zum einen natürlich in dieser ersten Phase, ja, spricht sowieso niemand, dann schreibst du deine Sachen in Ruhe auf. Aber auch hinterher diese Diskussion, da hatte ich den Eindruck, dass das ein bisschen grübeliger ist als bei So Clever. Bei So Clever geht's dann in Diskussion, du fängst an, diese Kärtchen zu drehen. Guck mal, das könnte doch hier passen. Ah, hier vielleicht, aber dann beißt sich's mit dem anderen. Das passiert hier alles nicht, sondern alle überlegen, okay, was könnte jetzt gemeint sein? Ab und zu wirft einer mal einen Vorschlag ein. Also, das ist so ein bisschen weniger kommunikativ, als ich mir das gewünscht hätte. Trotzdem macht mir das großen, großen Spaß. Ich finde auch sehr schön, dass es eben diese variablen Hilfekarten gibt. Das hat mir auch wirklich gut gefallen mit einer kleinen Einschränkung. Wir hatten ja gerade schon gesagt, es gibt dann den zweiten Buchstaben, es gibt Kategorien, es gibt Länge, es gibt ein Galgenmännchen, glaube ich. Dann kriegt man auch die Länge des Wortes und nochmal einen Buchstaben, den man sich auswählt, an jeder Position verraten. Das sind die, mit denen wir immer gespielt haben. Und so Sachen wie jetzt die Pantomime gibt es noch, dass man den Begriff pantomimisch darstellt. Gab es nicht noch was mit einem Geräusch? Das habe ich gerade gar nicht mehr im Kopf. Ja, man muss ein Geräusch dazu machen. Die fühlen sich wie ein Bruch an irgendwie. Das passt nicht in dieses Spiel rein. Das haben wir einmal ausprobiert und es sofort wieder gelassen, weil wir gemerkt haben, nee, das fühlt sich jetzt falsch an hier irgendwie gerade, was wir jetzt tun. Und das wird uns so ein bisschen zu klamaukig, sag ich mal. Also es wird auch viel gelacht, wie man eben gerade gemerkt hat. Aber irgendwie, nee, das passt nicht. Aber das war's eigentlich auch schon mit meinen Kritikpunkten. Es gibt ja noch eine Kampagne.
Einen hab ich noch.
Erzähl.
Ja, ich find schade bei dem Spiel, man riskiert nicht viel, weil man wirklich sehr viele Fehler machen kann, bevor das vorbei ist. Und ich find's eigentlich schön, wenn man bei so einem Spiel auch verlieren kann oder wenn man zumindest mal sagen kann, oh, die Runde lief jetzt irgendwie nicht so spitze oder so. Und wenn man dann danach überlegt, woran hat's denn jetzt gelegen? Und was können wir denn beim nächsten Mal besser machen? Das entsteht schon, aber dadurch, dass man eben sehr viele Fehler machen kann, dann sagt man halt, ja gut, die Hälfte der Buchstaben habe ich jetzt irgendwie geschenkt bekommen, weil wir halt ein bisschen blöd rumgeraten haben oder so. Dadurch geht das Spiel voran, es bleibt im Fluss, aber es passiert eben auch nicht so sehr, dass man denkt so, oh, soll man das jetzt wirklich sagen? Dann riskieren wir jetzt was, wenn wir das jetzt sagen. So sagt man, komm, wir raten mal und wenn nicht, haben halt einen Fehler gemacht, dann kriegen wir halt den nächsten Buchstaben. Und ich finde, so ein bisschen was aufs Spiel zu setzen, ein bisschen was zu riskieren, dass es eben nicht so belanglos ist, wenn man daneben liegt. Also da hätte ich mir gewünscht, dass man erheblich weniger Fehlerpunkte sammeln darf und weniger Fehler machen darf, weil das haben wir im Regelfall nicht im Ansatz ausgereizt. Also habe ich noch keine Runde erlebt, dass das jetzt irgendwie mal ansatzweise knapp gewesen wäre. Und das hätte ich mir gewünscht, dass das Spiel manchmal mit der Gruppe ein bisschen strenger umgeht. Aber das ist mein einziger Kritikpunkt, weil das Spiel selber finde ich prima, das macht Spaß. Das ist in so einer kleinen Kartenschachtel, das kann man schön mitnehmen. Das hat jetzt bis jetzt in allen meinen Runden immer für eine unterhaltsame, kleine Spielchen gesorgt. Das ist nichts, was du den ganzen Abend spielst, aber wo man so 1-2 Runden spielen kann. Jeder macht mal so eine Assoziationskette, dann sind es 4-5 Leute am Tisch und dann hat man eine prima, unterhaltsame Situation. Und da kommen oft so sehr lustige Assoziationen oder oft hat jemand eine Idee, dass man denkt so, ja, das war viel besser als das, was ich gerade im Kopf hatte und so. Und man lernt ein bisschen was, wie andere Menschen denken und deswegen macht Spaß. Und dann hast du ja eben gerade noch die Kampagne angesprochen. Erzähl doch mal, hast du die gespielt?
Ich habe sie angespielt. Also das sind ja insgesamt so um die 25 Missionen. Ist ja nicht mal eine richtige Kampagne. Eigentlich sind es wirklich ist eine Aneinanderreihung von Missionen. Aber die machen auch, die geben dir auch einen tollen Einstieg. Das fängt erstmal damit an, dass du vom Nashorn zur NASA kommen musst. Und das müssen dann auch alle parallel machen. Und dadurch lernt man das Spiel auch einfach erstmal kennen. Was sind die Überlegungen? Man guckt es natürlich an, haben die vielleicht verschiedene Wege, die Leute verwendet. Und dann wird es halt nach und nach immer schwieriger mit so kleinen Hürden, die noch mit eingebaut werden. Und das finde ich sehr schön. Dadurch bleibt man auch am Ball und hat erstmal die Motivation, auch erstmal diese ganzen Missionen kennenzulernen, durchzuspielen und so die Facetten von Next auch mal kennenzulernen. Ich mag es auch sehr, dass auf den Aufgabenkarten verschiedene Schwierigkeitsstufen drauf sind. Denn das bietet eben auch für jeden und jede einen super Einstieg. Für Leute, die wenig erfahren sind mit Wortspielen, die nehmen halt erstmal die einfachen Begriffe und die arbeiten sich dann auch schnell mal zu den mittleren vor und die harten Begriffe sind schon echt knackig. Das haben wir auch mal ausprobiert. Und dann wird es schon wirklich, wirklich anspruchsvoll. Ich habe jetzt gerade kein Beispiel mehr parat, weil ich mein Exemplar jetzt gerade nicht hier habe. Aber das hat uns wirklich großen Spaß gemacht und ist auch sehr motivierend. Ja, und du hast eben gesagt, du kannst nichts verlieren, du kannst nichts riskieren. Das konntest du bei So Clever, mit dem ich es jetzt gerade ständig vergleiche, eigentlich auch nicht so wirklich. Das hat mich eigentlich nicht so wirklich gestört. Es geht eher so um das Event, um das Happening. Und um die Freude, wenn dann die Gruppe dann auf das Richtige kommt und der Jubel groß ist. Denn auch die Situation hatten wir.
Absolut. Und deswegen, also von mir eine Empfehlung, ein sehr vergnügliches kleines Wort-Assoziationsspiel von Martin Setzke und Verena Wiechens. Genau. Und erschienen beim Noctis Verlag, nämlich Next. Das war der Titel, über den wir gerade gesprochen haben. Und Next. Wir kommen zu Lukas Detzke, nicht Martin, jetzt bin ich gerade gestolpert gedanklich. Lukas Detzke und Verena Wiechens, entschuldigt bitte von Herzen. Es gibt noch Martin Student, den hatte ich gerade im Kopf. Den gibt es nämlich auch noch im Noctis Verlag, aber der ist hier zumindest nicht mit aufgeführt. Genau, das war Next. Und damit kommen wir Next zum nächsten Spiel. Und das führt uns jetzt auf eine fliegende Insel.
Uiuiui, und es führt uns ja streng genommen auch zu einem Kinderspiel, was wir uns jetzt angucken. Zumindest ist es laut Verlag Ravensburger ab 7 Jahren. Es ist von Rainer Knizia und es nennt sich Ventopia, die fliegende Insel. Ja, wir befinden uns auf der fliegenden Insel namens Ventopia hoch über den Wolken. Die Menschen leben friedlich zusammen, aber natürlich gibt es jede Menge dunkle Kreaturen, die uns ans Leder wollen. Und allen voran Nyxara, diese Insel ein Dorn im Auge ist, die in der Dunkelheit lebt und die uns mit Schatten überzieht und die Kreaturen auf uns losschickt. Aber wir können das verhindern, indem wir Kristalle sammeln und in die Energietürme einsetzen. Denn wenn alle Energietürme, 3 an der Zahl, mit Kristallen versorgt sind, dann haben wir das Spiel gewonnen. Ja, wenn man das auspackt, hat man erstmal so, wer war's? Oder Schnapp-Tobi-Vibes, denn wir haben einen klassischen Ravensburger Spielplan vor uns.
Oder auch die Insel-Vibes, davon ist es ja der offizielle Nachfolger von vor 20 Jahren, die Insel.
Ah, okay, guck mal, das wusste ich gar nicht.
Na schau.
Genau, wir haben einen Spielplan vor uns mit einem kleinen elektronischen Gerät in der Ecke, was dort eingebaut ist, das wir anschalten und das uns dann die Vorgaben gibt, wo wir hin müssen, welche Monster wir treffen, wen wir überhaupt auf unserer Reise durch diesen Kontinent, durch diese Insel treffen. Und wir laufen mit unseren Figuren, wir spielen kooperativ über diese Insel von Ort zu Ort. Es gibt da die Wassermühle, die Flussquelle, das Wirtshaus und wir dürfen immer bis zu 2 Schritte weit laufen und können dort dann verschiedene Ressourcen, 3 an der Zahl, einsammeln. Das tun wir, weil wir diese dann wiederum an bestimmten Häusern, wo Kristallwandlerinnen leben, eintauschen können, wiederum gegen die Kristalle, die wir brauchen für die Türme. Und diese Kristalle wiederum wollen wir dann zu den Türmen bringen, dort und dort einsetzen. Der Clou bei der ganzen Sache ist, dass jeder Ort eben auch natürlich eine Sprachausgabe über dieses Gerät hat. Das heißt, dann verrät uns dann jemand am Rathaus, ja, du warst jetzt schon sehr lange nicht mehr hier, du bekommst jetzt von mir 3 Feuerkräuter. Und wenn ich jetzt zum Beispiel im übernächsten Zug wieder hingehe, naja, dann springt dann wahrscheinlich in der Regel nur 1 von diesen Feuerkräutern raus, weil ich war ja gerade erst da. Ich muss mir also so ein bisschen Zeit lassen, bis ich wieder aufkreuze und umso mehr bekomme ich dann auch. Und ich will ja möglichst viel davon sammeln. Ja, und irgendwann beglückt uns diese Sprachausgabe dann mit Monstern, die auf uns zukommen, die über diese Insel laufen, zum Beispiel die Wespe oder der Geist oder der Skorpion. Und das Problem ist, sobald alle 7 dieser Monster auf der Insel auftauchen, haben wir das Spiel sofort verloren. Das heißt, wir müssen irgendwann hingehen und die dann versuchen zu besiegen. Das tun wir, indem wir sie mit bestimmten dieser Zutaten oder auch mit Kristallen bekämpfen. Und je mehr wir davon ausgeben, desto einfacher wird der Kampf. Und der Kampf läuft so ab, dass wir diese Zutaten ausgeben und dann dem Spielplan mitteilen über die Tastatur, die damit eingelassen ist, dass wir jetzt 1, 2 oder 3 von diesen Zutaten ausgeben. Und dann gibt es eine kleine LED, die blinkt oder leuchtet in verschiedenen Farben. Und wir müssen dann auf ein Knöpfchen drücken. Und zwar am besten in dem Moment, wo es tiefblau ist. Denn dann haben wir die stärkste Lichtstärke, Lichtmagie, mit dem wir diese Monster dann bekämpfen können. Und dann verschwinden sie für einen gewissen Zeitraum zumindest von der Insel. Ja, und gewonnen haben wir natürlich, wenn sämtliche Kristalle in diesen Türmen sind. Es gibt dann noch einen dunklen Schatten, der dann über diese Insel fliegt. Der wird uns zwar immer gesagt, wo er gerade ist, aber er wird uns nicht angezeigt. Das heißt, wir sollten uns merken, wo er gerade sitzt. Denn wenn wir dort reinlaufen, dann haben wir den ganzen Zug vergeudet. Und das kostet natürlich Zeit. Und ja, ich kann schon mal sagen, dass zumindest so hinten heraus, wenn es so langsam Richtung Spielende geht, dann doch die Monster ziemlich, ziemlich häufig und ziemlich knackig dann wieder auf dem Plan auftauchen. Und zu viel Zeit sollten wir uns deswegen nicht lassen. Wie hast du dich auf Ventopia gefühlt? Bist du eingetaucht in diese Welt der fliegenden Insel, der Monster, die wir bekämpfen, und Nyxara, der bösen Zauberin?
Ich habe dir eben total gebannt zugehört. Du hast das beschrieben, da hatte ich ja richtig, da hatte ich ja richtig Freude, dass vor meinem inneren Auge ist das entstanden, was du geschildert hast, und das klang ja wirklich abenteuerlich und motivierend. Du hast ja vorhin schon meinen Rant bei der großen Reise angesprochen und vermutet, oder hast du ihn bei dem Spiel vermutet? Denn ja.
Ja, ich hab ihn eher hier vermutet, und ich gebe auch offen zu, ich habe es versucht, wirklich gerade thematisch so gut zu beschreiben, wie es ging.
Ja.
Denn während des Spiels, und ich glaube, da nehme ich dir jetzt schon einen Satz vorweg, kommt dieses Thema zu ziemlich 0,0 durch.
Also, du hast es, also Leute, wenn ihr euch entscheidet, spielt ihr das Spiel oder hört ihr euch die Beschreibung vom Stefan an? Hört euch die Beschreibung vom Stefan an, weil das hat er wirklich gut gemacht. Das Spiel ist aus meiner Sicht komplett misslungen. Also, das ist wirklich das Langweiligste, mit Abstand das Langweiligste, was ich lange gemacht habe. Und nicht nur ich, jetzt kann man sagen, ah, das ist ein Spiel für Kinder ab 7. Frederik, das ist doch gar nicht, das ist doch gar nicht die Zielgruppe. Du spielst doch lieber die Weiße Burg, das Duell, und du spielst doch lieber irgendwelche anderen Brecher und so. Sag ich, erstens stimmt das nicht, weil ich spiele auch gerne Kinderspiele mit Kindern. Und ich habe dieses Spiel natürlich auch mit Kindern gespielt, und zwar mit mehreren in verschiedenen Konstellationen. Ich habe es auch mal in einer Erwachsenenkonstellation gespielt. Auch wir beide haben es miteinander gespielt. Und ich habe keine einzige der 6 Partien, die ich begonnen habe, beendet. Und ich war meistens nicht der treibende Grund. Einmal schon, aber in allen anderen Fällen haben meine Mitspieler gesagt, können wir das bitte lassen? Und das waren Familien, das waren Kinder. Ich habe es mit Kindern gespielt, gesagt, das ist voll langweilig, können wir damit aufhören? Ich habe es mit Familien gespielt, wo die Kinder am Tisch saßen. Und ich muss mich wirklich entschuldigen bei meinen lieben Freundinnen Eike und Nancy und ihren beiden zauberhaften Kindern. Wir haben an einem Tag Ventopia gespielt und abends noch die große Reise. Also Leute, es tut mir leid, es tut mir wirklich leid. Und ich habe festgestellt, dass dieses Spiel hier für mich komplett misslungen ist, weil es ist wirklich unfassbar langweilig. Es ist repetitiv. Das, was ich da mache, ist wirklich öde. Also ich habe eine Figur, die darf sich 2 Felder weit bewegen, und dann drücke ich, weil da so elektronische Kontakte im Spielplan sind, auf das Feld, von dem ich starte, und ich drücke auf das Zielfeld. So, erste Beobachtung ist, hier sind Fehler passiert. Und wir haben das uns nochmal angeguckt. Der Stefan Hollein hat es ja auch mit dem Olli bei den anonymen Ludoholikern besprochen und hat vermutet, dass wir Fehler gemacht haben, weil die Orte unzureichend beschriftet sind. Kann ich sagen, nein, wir haben keine Fehler gemacht. Ich habe auf dieses Feld, weiß jetzt nicht, wie das heißt, aber auf dieses Kornfeld gedrückt, und dann hat mir das Spiel etwas anderes angesagt. Also hat es da irgendwo einen Fehler gegeben in der Elektronik. Ja, das kann passieren, aber wenn du halt ein Spiel hast, das eigentlich komplett auf die Elektronik sitzt, dann ist das komplette Spiel im Eimer, und das ist dann halt ärgerlich.
Ich kann das noch ergänzen. Ich hatte die Situation, dass ich habe es dann mal solo gespielt. Ich dachte mir jetzt, also ich habe erstmal niemanden mehr gefunden, der mit mir spielen wollte.
Und dachte mir, ein Fenster putzen, Socken stopfen, Waschbügeln. Ja, bügeln.
Ich muss es dann doch mal wenigstens solo auch mal probieren. Ich habe auch wirklich meine 2, 3 Solo-Partien gemacht insgesamt und habe festgestellt, dass diese Monster, und ich habe wirklich dann beim zweiten, dritten Mal akribisch drauf geachtet, die kann man schnell mal verwechseln. Also dieser Geist, der ist relativ bunt, das sieht man ganz gut. Die Spinne hat ein Netz, auch das sieht man. Aber die restlichen fünf sehen alle total ähnlich aus. Und die kann man durchaus da mal verwechseln, wenn man die auf den Plan stellt. Weil manchmal werden sie gar nicht auf den Plan gestellt, sondern nur noch bewegt. Und ich habe vermutet, ich habe dann Fehler gemacht. Aber mir ist es dann insgesamt dreimal passiert. Und da kann ich am Ende definitiv Fehler ausschließen, dass das sechste Monster auf den Plan kam und plötzlich mir die das Gerät sagte, ja, du hast verloren, es ist vorbei, alle Monster sind auf dem Plan, während draußen noch die Fledermaus stand. Also da war definitiv ein Fehler auch drin.
So, jetzt kann man sagen, irgendwie waren wir zu blöd, haben aufs falsche Knöpfchen gedrückt, keine Ahnung, kann passieren, Stefan hat sich verzählt, was auch immer. Aber wenn ich halt keine Möglichkeit habe, ein elektronisches Spiel irgendwie zu korrigieren oder zu resetten oder so, dann stehe ich da nach einer halben Stunde. Und jetzt kann man natürlich leidlich darüber diskutieren, war das mein Fehler oder war das der Fehler der Elektronik? Man kann es halt nicht korrigieren. Und bei jedem anderen Spiel kann man eine Lösung finden. Wir haben hier einen Fehler gemacht, einen Spielfehler, falsche Karte. Wir müssen uns irgendwie einigen. Wir müssen irgendwie festlegen, wie kompensieren wir jetzt diesen Fehler? Da hat jemand was vergessen. Hast zu viel Karten auf der Hand, hast irgendwie ein falsches Feld, bist weitergezogen, als du darfst. Das sind alles Dinge, die kann man in einem Spiel immer korrigieren. Bei so einem elektronischen Spiel geht das nicht. Und da hast du jetzt 30, 40 Minuten gespielt und plötzlich ist der Ofen aus und kannst es eigentlich nicht wieder zurücksetzen. Blöd. Auch blöd ist, dass das Spiel eigentlich nichts anderes macht, als dass du deine zwei Felder läufst, irgendwo hingehst, irgendwelche Ressourcen bekommst, die dann irgendwo einsammeln musst, dann irgendwo hinbringen musst. Dann weißt du irgendwann, wo du die hinbringen musst, weil jeder dieser Wandler wandelt eben eine der drei Ressourcen um. Und dann weiß ich irgendwann, ich gehe jetzt dahin und jetzt tausche ich da meine Feuerkräuter oder Feuerkäfer aus. Ja, jetzt sind die aber halt manchmal ein paar Felder entfernt. Das heißt, ich brauche zwei, drei Züge, um jetzt da von A nach B zu kommen. Und das ist ja bumslangweilig. Dann sammle ich noch unterwegs irgendwelche Kräuter ein oder dann bekämpfe ich vielleicht mal noch irgendwie so ein Monster. Ja, aber dann gibt's Monster, die ziehen mir halt irgendwie die Ressourcen aus der Tasche. Und dann muss ich noch so einen Reaktionstest machen, auf ein Knöpfchen drücken. Und wenn ich mich da verdrücke, mal zu früh, mal zu spät, ist auch gar nicht so trivial, ehrlicherweise, ne? Zumindest nicht, wenn ich mal im zweiten Level bin oder so, dann pulsiert das doch reichlich schnell. Und dann kann es durchaus sein, dass mir diese Monster zwar irgendwie Ressourcen aus der Tasche ziehen, ich die aber gar nicht loswerde. Und dann kommen immer mehr dazu. Und irgendwann merke ich, in einem Spiel für Kinder ab 7, die überwältigen uns gerade. Und das fühlt sich natürlich, für mich kann das locker wegatmen, aber so ein 7-Jähriger, der war total frustriert. So, und der hat gesagt, was soll denn dieser Scheiß? Er hat wirklich da am Tisch gesessen und hat vor sich hingeschimpft. Ja? So, dann habe ich eine blecherne Stimme. Also ich finde den Sprecher ehrlich gesagt gar nicht so schlecht aus diesem Lautsprecher. Aber ich kann ja die Lautstärke von dem Ding nur auf sehr laut oder sehr leise stellen. Ich kann das nicht stufenlos lauter oder leiser stellen.
Oh, da würde ich gerne noch mal was zu sagen.
Ja, bitte, komm.
Also, du hast einen Knopf gefunden, wo man es sehr leise stellen kann. Aha, das finde ich ja spannend. Also, das ist jetzt eine sehr spezielle Betrachtung, denn ich betrachte das jetzt mal aus Sicht eines Hörgeschädigten. Ich bin seit insgesamt 6 oder 7 Jahren inzwischen jetzt hörgeschädigt auf einem Ohr. Ich habe 25% Hörverlust und trage dementsprechend auch ein Hörgerät, denn dazu kommt leider noch ein Tinnitus und, was eigentlich fast das Schlimmste ist, eine Schallüberempfindlichkeit. Das Ganze nennt sich Hyperakusis. Wenn ich jetzt Ventopia spiele, dann ist das teilweise wirklich unangenehm für mich. Und wie gesagt, das ist jetzt eine sehr spezielle Sicht, aber ich glaube, ich bin nicht der Einzige, den das jetzt am Ende dann betrifft. Und ich habe natürlich verzweifelt gesucht, kann ich das irgendwo ein bisschen leiser stellen, vielleicht mal von dieser Grundeinstellung. Ja, und dann ganz hinten in der Anleitung steht, ja, du kannst die Lautstärke verstellen, aber nur lauter. So, lauter geht das schon mal gar nicht, das ertrage ich gar nicht dann. Und das ist dann doch irgendwie auch ein bisschen merkwürdig. Also, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, weil es ging nicht nur mir so, sondern auch vielen anderen, mit denen ich es gespielt habe, dass die gesagt haben, hui, das ist aber unangenehm mit diesem schlechten Lautsprecher und der Lautstärke.
Ja. Nee, ich habe keinen Knopf gefunden. Was wir gemacht haben, wir haben da Sachen davor gelegt. Also vor diesen Lautsprecher haben wir...
Ja, das habe ich auch gemacht mal, ja.
Genau, wir haben da Sachen davor gelegt. Wir haben da mal eine Mütze davor gelegt, wir haben da mal Handschuhe davor gelegt im Winter und dann ist es sehr leise. Also man kann mit diesem Ton, muss man irgendwie zurechtkommen. Den Sprecher finde ich ehrlich erstmal gar nicht so schlecht, die Stimme. Ich weiß nicht, ob es der Erzähler ist oder eine KI-Stimme, aber das ist tatsächlich einigermaßen gut gelungen. Aber es ist halt unfassbar laut. Und dann erzählt dieses Spiel stundenlang und ich will eigentlich nur von A nach B laufen, jetzt will ich so zwei Kräuter, so, hey, du warst schon lange nicht mehr hier. Wir geben dir 2 Feuerkräuter. Nimm diese Feuerkräuter. Keine Ahnung, so. Und dann redet er die Stimme stundenlang und ich kriege eigentlich nur 2 Karten auf die Hand. Und das ist am Anfang vielleicht noch unter atmosphärisch zu verbuchen. Wenn du dir das aber mal 20 Minuten lang angehört hast, die immer wieder gleichen Phrasen, dann geht dir das echt hart auf den Sack, also mir zumindest. Jetzt kommt noch dazu, dass dieses Spielfeld sehr bunt ist, auch ganz schön gestaltet, wie ich finde. Aber ehrlicherweise gibt es gar dauernd irgendwelche Verwechslungen zwischen was ist die Mühle, was ist der Markt, was ist der Turm, weil es ist überhaupt nicht beschriftet. Und es wäre aus meiner Sicht überhaupt kein Problem gewesen, da noch ein Schild zu malen, wo dann steht, hier ist die Wassermühle, hier ist die Schmiede, hier ist der Markt, hier ist das Wirtshaus. Weil selbst nachdem ich einige Partien gespielt habe, musste ich da immer wieder nachblättern. Und das ist total lästig.
Ja, zur Ehrenrettung kann ich dir sagen, das wird in der nächsten Auflage behoben.
Ja, das habe ich mitbekommen.
Der Spielplan wird beschriftet.
Ja. Das habe ich mitbekommen, aber sorry, das muss ja doch vorher auffallen, wenn du mal so ein Spiel testest, mal vernünftig, und nicht einfach auf den Markt schmeißt. So, und jetzt ist aber das, was ich da mache, ja insgesamt auch wirklich öde. Also ich mache nichts weiter, als hin und her zu laufen, Karten einzusammeln, diese Karten zu nutzen, um entweder diese Monster zu bekämpfen mit so einem Reaktionstest auf so einem Knopf oder dann die einzutauschen. Jetzt gehe ich auf die eine Seite, bekomme 3 Kräuter, gehe irgendwo hin, bekomme dafür 1 oder 2 Kristalle. So, jetzt muss ich diese Kristalle aufdecken aus so einem verdeckten Stapel. Jetzt decke ich 2 Kristalle auf und die haben die gleiche Farbe. Na, hervorragend. Jetzt habe ich also nicht nur Kristalle, die ich nicht an einem Windrad abgeben kann oder an einem Turm abgeben. Es sieht aus wie so ein Windrad, ich sag mal Windrad, an so einem Turm abgeben kann, sondern jetzt muss ich die auch noch an 2 Türme bringen, weil auf diesen Türmen sind die Kristalle farblich kodiert und dann gibt halt einen lilanen, einen dunkelblauen, einen hellblauen, einen grünen, einen gelben und so weiter. Und wenn ich jetzt da 2 Kristalle habe oder vielleicht noch einen 3. Kristall der gleichen Farbe, dann muss ich also noch über den halben Spielplan stiefeln, um da so einen Kristall da lumpig irgendwie abzuwerfen. Und es dauert ewig. Und wir haben neulich eine 3/4 Stunde gespielt, wir haben neulich eine Stunde gespielt und wir hatten dann irgendwie die Hälfte der Kristalle da verteilt. Und haben gesagt, bei aller Liebe, wir machen das jetzt nicht noch eine Stunde lang. Und ich habe wirklich dem Spiel mehrere Chancen gegeben. Weil ich dachte, ja, das kann schon mal passieren, dass wir jetzt hier blöd langgelaufen sind oder dann haben wir halt mal blöd irgendwie Kristalle oder jetzt hatten wir ein bisschen Pech, haben uns ein paar Mal bei diesem Reaktionstest verdrückt. Wenn wir da an der einen oder anderen Stelle ein bisschen mehr Glück hatten oder ein bisschen geschickter sind oder so, dann läuft's vielleicht. Aber ich habe es jetzt wirklich mehrere Male gespielt und auch in allen Familienkonstellationen, wo 7-jährige, 8-jährige Kinder am Tisch saßen, die haben mich gebeten, können wir das bitte einpacken, können wir das bitte sein lassen? So. Oder die Eltern haben gesagt, vielleicht packen wir mal das weg. Ich glaube, das gefällt ihm nicht oder ich glaube, das gefällt ihr nicht. Und dann habe ich das Kind gerade gesagt, macht dir das Spaß? Und dann hat er so rumgedruckt und gesagt, du kannst es ehrlich sagen, wenn es dir nicht gefällt, dann räumen wir es weg, spielen was anderes. Ja, lieber was anderes spielen. So. Und das ist eigentlich ein Todesurteil. Das ist vernichtend für dieses Spiel. Und ich kann dir gar nicht sagen, wir haben neulich uns ja getroffen, auch in der Vorbereitung für diese Folge, und da hatten wir Ventopia auf dem Tisch. Und es war dir ein großes Anliegen, dass wir nochmal diese kooperative Team-Variante spielen. Und ich habe mich geweigert. Und ich werde das Spiel nie wieder spielen. Und ich kann wirklich sagen, das ist für mich ein kompletter Flop, ein komplett missglücktes Produkt, weil es an so vielen Stellen aus meiner Sicht krankt und keinen Spaß macht. Ja, sagen wir einfach irgendwie wieder so ein Elektronikspiel gemacht. Jetzt habe ich so ein Laufspiel, hin und her laufen, Dinge einsammeln, Dinge eintauschen, nochmal hin und her laufen. Und hier steht 40 bis 50 Minuten. Ich habe in keiner der Partien, die ich gespielt habe, war ich nach 40 Minuten auch nur ansatzweise an dem Punkt, wo wir da kurz vor Vollendung dieser Türme waren, sondern wir haben dann immer so halb durch gewesen, weil wir dann diese Monster auch bekämpfen mussten und so. Und ich kann dir sagen, das ist für mich wirklich das Langweiligste und das Schlimmste und das Nervigste, was ich wirklich seit langem spielen musste. Und das wird nie wieder spielen. Das kann ich auch keinem empfehlen. Ich kann auch keine Zielgruppe definieren, wo ich sage, denen macht das bestimmt Spaß. Nee, das Ding ist wirklich Schrott. Ich muss es so deutlich sagen und ich schätze ja vieles von Rainer Knizia sehr, aber bei dem Spiel frage ich mich wirklich, hat es irgendeiner mal vorher gespielt, bevor die es auf den Markt gebracht haben? Kann mir doch keiner erzählen, dass da Leute sagen, du, hin und her laufen, Karten tauschen, das ist cool, das macht Spaß. Wirklich nicht. So, Rant fertig.
So, das war das, was ich angekündigt hatte.
Nee, habe ich an einem Punkt übertrieben, Stefan?
Nein, hast du nicht. Nein.
Ich bin halt nur direkter als
du. Muss ich dir absolut zugute halten.
Höflich und elegant und ich nicht.
Ja, ich habe auch lange versucht, dem Ganzen was Gutes noch abgewinnen zu können. Es ist mir aber leider nicht gelungen. Ich weiß nicht, ob ich ganz so hart ins Gericht damit gehen würde, aber für mich ist es halt auch, auf gut Deutsch gesagt, durchgefallen. Und ich glaube, damit sollten wir es auch vielleicht jetzt dann gut sein lassen. Was ich noch spannend finde, vielleicht als letzte Erwähnung, ist, dass Ravensburger hier wirklich mal auf so ein ganz klassisches, altmodisch nenne ich es mal, auf ein altmodisches Spiel mit so einem integrierten elektronischen Gerät nochmal gesetzt hat, weil eigentlich sind ja mittlerweile alle so auf Apps umgestiegen. Den Weg ist Ravensburger jetzt nicht gegangen, hat natürlich das Problem, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass mein Exemplar da irgendwie fehlerhaft war mit der Software, weil da halt wirklich mehrere Sachen passiert sind, die einfach ja sehr fehlerhaft gewirkt haben. Das kannst du halt nicht einfach mal schnell austauschen. Da musst du das komplette Brett jetzt neu zuschicken, wenn du das korrigiert haben willst. Und kannst nicht einfach ein Update auf die App fahren. Ja, mal gucken, ob Ravensburger dabei bleibt. Ich find's eigentlich ganz sympathisch, muss ich sagen. So ein bisschen altmodisches Spielprinzip. Nur halt in einem besseren Spiel wäre schön gewesen. Insofern, ich greife dann lieber zu Wer war's, weil das ist echt ein Klassiker. Der macht auch heute noch richtig viel Spaß.
Ja, oder Schnapptubi ist ein fantastisches Spiel.
Ja, das ist richtig. Ich habe das so oft gespielt mit meinen Kindern. Wirklich Wahnsinn.
So, die, du hast jetzt eben gesagt, dein Spielbrett war fehlerhaft, aber dann ist mein Spielbrett auch fehlerhaft, weil ich hatte ja auch die gleichen Probleme, dass wir an manchen Orten dann einfach eine falsche Ansage kam. So, ne, jetzt können wir vielleicht beide ein Montagsexemplar erwischt oder es
spielt sich mal irgendwie. Oder vielleicht wirklich ein bisschen zu doof angestellt. Ich kann es nicht ganz sicher ausschließen, aber es war halt sehr auffallend.
Ja, also genau. Ich bin durch mit dem Spiel. Ich muss auf jeden Fall sicher stellen, bevor ich das weitergebe, dass ich die Batterien raushole. Die sind das Wertvollste an diesem Spiel noch. Alles andere kann also weg. Ja, ich gebe doch meine Batterien nicht her. Die behalte ich schön selbst. Wirklich.
Ja, das war Ventopia von Dr. Rainer Knizia. Er hat dieses Jahr auch bessere Spiele veröffentlicht. So viel kann man zumindest schon mal sagen.
Etliche.
Und designed ist das Ganze. Ich sag's schon wieder designed. Der Künstler war Daniel Schüttler. Und erschien bei Ravensburger.
Ja, und von Ravensburg am Bodensee möchte ich mit dir in die Landeshauptstadt Schleswig-Holsteins reisen zum Abschluss, nämlich nach Kiel. Kiel ist hat früher den Namen Kilia gehabt und Kilia ist auch die weibliche Galionsfigur sozusagen oder die Symbolfigur von Kiel. Und ja, die Kieler Förde, ein wunderbarer Endpunkt einer groß befahrenen künstlichen Wasserstraße und Verbindung zum Nordostseekanal. Und genau dort spielt das Spiel Kilia. Und Kilia ist ein Erstlingswerk von Lars Eresmann. Lars Eresmann, ich will immer sagen Ehrenmann, der hat nämlich noch ein schönes Spiel gestaltet, über das ich demnächst sprechen werde, nämlich Tippitoppi hoch hinaus, das bei Schmidt Spiele erschienen ist. Das ist ein zweites Werk, aber über das sprechen wir heute nicht. Wir sprechen heute über Kilia. Kilia ist im Huch Verlag erschienen und der Grafiker, der Illustrator ist Stefan Sonnenberger. Und Lars Eresmann hat hier mit Kilia ein Spiel gestaltet, bei dem wir an diesem Nordostseekanal unterwegs sind und eine Werft leiten oder ein Unternehmen, bei dem wir Schiffe bauen können, bei dem wir die Reiseroute planen, bei dem wir an einer Universität studieren können, bei dem wir Aufträge bekommen, um Produkte und Waren in die ganze Welt zu verschiffen. Und das Ganze tun wir in einem kartengetriebenen Spiel, wo wir Multi-Use-Cards haben, also Karten mit mehreren Funktionen, die wir aus so einem offenen Markt auswählen dürfen. Wir haben da 5 Slots, an denen Karten liegen. Und diese Karten haben entweder eine Farbe und damit eine Zuordnung zu einer dieser möglichen Ressourcen beziehungsweise Auswahlmöglichkeiten. Es gibt, glaube ich, Salz ist es, was ich auswählen kann. Und wenn ich das tue, dann bekomme ich noch eine Auftragskarte. Eine rote Karte ist für die Universität. Da kann ich mir so ein bisschen an der Universität forschen und kann Boni bekommen beziehungsweise ein gutes Tauschverhältnis. Das weiß ich nicht. Korn und Salz gleichermaßen verwendet werden kann oder dass ich bei bestimmten Aktionen noch eine weitere Aktion habe oder dass ich für die Schlusswertung nochmal Ressourcen werten kann oder sowas. Ich kann mein Schiff ausbauen oder ich kann eben in eine Reiseroute weitere Reiseziele stecken. Und das ist eben die weitere Funktion dieser Karten. Auf jeder Karte ist so eine Universitätsfunktion unten abgedruckt, die ich wählen kann. Und ich kann auch die Reiseroute wählen. Und jetzt kann ich mir eben so eine Karte nehmen und die muss ich aber auch bezahlen. Entweder indem ich so Schriftrollen habe, das sind die weißen Karten, und je nachdem, wie viele Schriftrollen ich habe, habe ich eben in diesem Markt eine größere Auswahl an Karten. Oder ich kann die Karten auch mit Münzen kaufen und dann kann ich mich entscheiden, welche Karte ich kaufe und je nach Farbe und Typ entscheidet sich eben, welche Aktion ich machen kann. Ich kann die Karten aber auch auf meinen Marktplatz legen, dann bekomme ich da einen Bonus, eine Ressource oder eben so eine Joker-Karte oder auch Münzen und kann dann künftig auch gegen Geld Ressourcen kaufen. Warum mache ich das? Weil ich natürlich Aufträge erfüllen will, die mir Punkte bringen, die mir Münzen bringen, die mir weitere Aufträge bringen, die mir Vorteile bringen, andere Ressourcen, was auch immer. Und wenn ich diese Reiseroute abklappere, und das ist für mich eigentlich so mit der schönste und der belohnendste Mechanismus am Spiel, ich habe nämlich unten in einer Leiste so ein kleines Schiffchen und das hat am Anfang erstmal nur so eine kleine Ladeluke und in dieser kleinen Ladeluke befindet sich dann eben am Anfang aufgedruckt eine Ressource und das Schiff fährt dann immer von links nach rechts in so einer kleinen, so einem kleinen Schieber auf so einem Double-Layer-Board, ganz wunderbar. Und an jedem Hafen, an dem das Schiff anhält, wird geschaut, liegt da jetzt gerade eine Karte drunter? Und wenn ja, liegt ein Symbol, weil natürlich ist nicht jeder Slot auf dieser Karte mit so einer Ressource belegt. Liegt in der Ladeluke, ist da was sichtbar? Und wenn ja, dann bekomme ich diese Ressource. Und je größer ich mein Schiff aufbaue, desto mehr Platz bietet eben dieses Schiff, desto mehr Ladeluken habe ich und deswegen habe ich dann mehr Ressourcen zur Auswahl und ich kann natürlich im Laufe des Spiels auch mehrere Häfen ausbauen, sodass ich dann weitere Ressourcen bekomme. Also ich habe hier einen ganz klassischen kleinen Engine-Builder, wo ich mir so ein bisschen etwas aufbauen kann. Warum mache ich das? Ich habe am Ende 6 Wertungen, die ich erfüllen möchte und die Wertungen sind relativ trivial. Ich habe eine bestimmte Anzahl von Ausbauten oder Kombinationen von Ausbauten dieser unterschiedlichen Stationen. Ich kann für Münzen, wenn ich gut gehandelt habe, mir eine Belohnung kaufen oder ich habe meinen Markt gut ausgebaut oder ich habe eben 3 Aufträge erfüllt und dann lege ich eben so ein Zielscheibchen, ein kleines Steuerrad auf das erfüllte Ziel. Und es gibt eben auch Ziele, die kann ich mehrfach erfüllen für 15 Münzen. Wenn ich die abgebe, kann ich eben ein Ziel erfüllen oder ich kann eben 3 Aufträge werten und dann kann ich auch so ein Ziel erfüllen. Ja, und wer zuerst keine Steuerräder mehr hat, der hat am Ende das Spielende eingeleitet und wird geschaut, wer hat die meisten Punkte. Und die meisten Punkte bekomme ich entweder über erfüllte Aufträge oder dann eben diese Ziele, die ich dann erreicht habe. Ja, und ich habe schon gesagt, ein kleiner Engine-Builder, natürlich ein kleiner, weil ich natürlich so eine, eigentlich nur so mein Schiff habe, in dem ich so ein bisschen dann darum fahre und am Ende wird es ohnehin immer getriggert. Ich kann aber natürlich auch so Dinge machen, dass ich mir dann aus meinem Markt nochmal Ressourcen kaufe, die Ressourcen nutze, um dann Aufträge zu erfüllen, mit den erfüllten Aufträgen weitere Ressourcen bekomme, mit denen ich vielleicht wieder einen kleinen Auftrag erfüllen kann oder nochmal einen Auftrag aus der Auslage nehme, dann wieder den erfüllen kann. Also ich kann da so ein kleines bisschen das so hin und her kombinieren. Und ansonsten habe ich ein Spiel, bei dem ich wirklich mit Auswahlkarten gucken muss, wie kann ich die am besten einsetzen, um hier möglichst gut mein Schiffsbauunternehmen zu managen. Das Spiel ist in so einer knappen Stunde ganz gut gespielt. Und ich kann es mal vorwegnehmen, für mich ist das Spiel ein echtes kleines Highlight in diesem Jahr, denn mir macht es wahnsinnig viel Freude, weil es sehr schlank ist, weil es sehr reduziert ist, weil ich ein kleines Tableau vor mir habe, in dem ich meine Karten bestmöglich zusammenbekommen möchte, in dem ich bestmöglich Aufträge erfüllen will, in dem ich gut meine Reiseziele oder meine Häfen und meine Schiffsausbauten kombinieren möchte, um dann am Ende viele Punkte zu sammeln. Und das gefällt mir richtig, richtig gut. So, jetzt habe ich viel geredet, viel erzählt. Wie gefällt dir denn Kilia, lieber Stefan? Wie ist dein Zugang dazu?
Auch wirklich gut. Das Thema und die Optik, die sind ja irgendwie erstmal so ein bisschen altbacken. Wir sind in so einer mittelalterlichen Stadt. Das Spiel sieht auch optisch so aus, als hätte auch vor 20 Jahren erscheinen können eigentlich. Ich finde jetzt nicht, dass das besonders heraussticht, aber da steckt eine Menge Raffinesse drin, habe ich festgestellt. Das Ganze ist ja auf nur 4 Aktionen reduziert, zumindest die Hauptaktion. Und da kann man wirklich richtig was mit bewegen und es macht wirklich Spaß, diese Engine nach und nach langsam aufzubauen und es spitzt sich halt auch am Ende immer weiter zu. Die Aktionen werden natürlich immer teurer mit der Zeit, aber die Effekte werden auch immer stärker. Sowas mag ich unheimlich gerne. Das gefällt mir wirklich gut und du hast es gerade gesagt und ich kann das absolut bestätigen, das Highlight ist das Schiff, denn es fühlt sich einfach toll an, wenn du dann 4 Häfen hast und dann ein groß ausgebautes Schiff und dann fährt das von links nach rechts oder von rechts nach links und du wirst dann dazu geschüttet mit Ressourcen, mit Münzen und das ist total schön. Was du jetzt, glaube ich, nicht erwähnt hast, ist ja noch eine Art, ich nenne es jetzt mal salopp Notaktion, die man noch machen kann, nämlich den Marktplatz. Du kannst ja auch Karten nehmen und sie dann umgedreht in die Mitte deines Tableaus legen und so eine Art Pyramide aufbauen. Da passen dann bis zu 6 Karten hin. Man kann welche nach oben bauen, nur dann, wenn eben die Basis unten dann auch schon fertiggelegt ist. Und dort kann man die Münzen drauflegen, um dann vom Markt wiederum neue Ressourcen zu kaufen. Und Notaktion deshalb in Anführungszeichen, weil ich das erstmal am Anfang so abgetan habe, dass es nicht mehr ist als eine Notaktion. Aber verdammt, das ist richtig wichtig.
Das ist überhaupt ohne diesen Markt, oder? Überhaupt keine Notaktion, weil wenn ich
ohne diesen Markt kommst du manchmal überhaupt nicht weiter mit deinen Aufträgen.
Das ist ja auch Wahnsinn. Das ist auch ein Handelsspiel. Also muss ich den Markt natürlich auch ausbauen und muss dann auch Münzen verdienen über die Aufträge und über die ausgebauten Schiffe. um die Münzen dann einzusetzen. Und deswegen habe ich eben von so einem kleinen Engine-Builder gesprochen. Wenn ich einen gut ausgebauten Markt habe und wenn ich mit meinem Schiff viele Münzen und Ressourcen bekomme, darüber Aufträge bekommen kann, die ich dann wiederum erfülle, kann ich wieder Geld einsetzen in dem Markt, um weitere Ressourcen zu bekommen. Und dann kann ich eben hinten raus immer mehr Aufträge erfüllen und immer stärker und immer lukrativer sozusagen handeln und meine Aufträge ins Trockene kriegen oder für 15 Münzen eben auch mal dieses Ziel kaufen. Das sind durchaus auch mal viele Punkte, ja. Den braucht es, also gar keine Notaktion.
Genau, zumal ja dieser Markt auch nochmal ein eigenes Ziel darstellt. Wenn du nämlich den Markt komplett ausgebaut hast mit 6 Karten, dann hast du auch ein Ziel wiederum erfüllt, was wieder Punkte am Ende bringt. Also diesen Lerneffekt braucht man in der ersten Partie auf jeden Fall. Und dann entfaltet sich da wirklich ein richtig, richtig schönes, fluffiges Spiel. Und was ich dem sehr hoch anrechne, ist, dass es zum genau richtigen Zeitpunkt auch zu Ende ist. Gerade so in dem Moment, wo du das Gefühl hast, boah, jetzt habe ich eigentlich das erreicht, was ich wollte. Jetzt habe ich so ein oder zwei Ausbaustufen auch wirklich mit 4 Karten komplett ausgebaut, ist das Spiel in der Regel auch vorbei. Weil weiter kommst du nicht. Also du musst dich da nicht noch irgendwie durchquälen, noch 1-2 Runden. Manchmal ist die Zeit fast ein bisschen knapp dann, je nachdem, wie schnell dann die anderen auch sind. Und das ist eine hohe Kunst, so ein Spiel auf den Punkt so zu designen, dass es im richtigen Moment aufhört. Und das hat Kiel ja absolut geschafft. Was mir ein bisschen fehlt, ist vielleicht so die Varianz in den Strategien, weil du hast eben nur diese 4 Aktionen, du hast nur diese 4 Möglichkeiten, diese Dinge auszubauen, du kannst dein Schiff ausbauen, du kannst die Häfen ausbauen, du kannst dir die Fähigkeiten holen, das beinhaltet auch Endwertung und das letzte waren diese Lupen, mit denen du dann eine größere Kartenauswahl hast. Da spielt sich's dann doch irgendwie immer so ein bisschen ähnlich. Ja, also du kannst schon mal darauf gehen, dass du jetzt so 1 oder 2 von diesen 4er-Slots mal komplett voll machst. Du kannst darauf gehen, alles ein bisschen gleichmäßig auszubauen. Aber sehr viel Abwechslung ist da nicht drin. Aber trotzdem macht es Spaß an sich. Denn die Aufträge sind abwechslungsreich, die Effekte sind abwechslungsreich. Und ja, insofern kann ich da nicht viel Schlechtes drüber sagen. Möchte das auch gar nicht, denn Kilia ist ein Titel, der so sehr bieder daherkommt, sag ich mal, und sich dann erst auf dem Tisch so richtig schön entfaltet, ja.
Also für mich ist es ein Spiel, was eine unheimlich schöne Optik und Haptik hat. Ja, es sieht so ein bisschen altbacken aus, aber es ist halt auch alt, ne? Also Kilia, also wir reden ja über die Anfänge des Handels im Nordostseekanal, glaube ich, und das ist ja schon ein paar Jahre her. Und insofern darf das ruhig auch so ein bisschen traditioneller aussehen. Ich habe jetzt natürlich nicht eine Riesenvarianz, dass ich sage, ich bringe hier ganz viele unterschiedliche Strategien voran. Aber ich kann schon sagen, ich habe schon unterschiedliche Sachen ausprobiert. Also ich habe in einer der letzten Partien sehr intensiv auf das Thema Handel und Markt gesetzt. Dann habe ich schnell meinen Markt ausgebaut und habe mal für eine Weile die Universität mal sein lassen und habe auch dann nur so 1 oder 2 Lupen da gehabt, um dann so ein bisschen eine Auswahl zu haben auf dem Markt. Und ansonsten habe ich aber wirklich geschaut, dass ich mir den Markt schnell ausbaue. Dann habe ich das erste Ziel erfüllt. Und dann habe ich geguckt, dass ich über mein Schiff und über erfüllte Aufträge Punkte, Münzen bekomme. Und diese Münzen habe ich dann eingesetzt, um Ressourcen zu kaufen und dann einfach sehr schnell zu handeln und sehr schnell Ressourcen zu bekommen und Münzen zu bekommen. Und habe da sehr intensiv mit diesem Markt gearbeitet und mit den Aufträgen gearbeitet. Ich habe diese Ausbauten nahezu sein lassen. Das Nötigste habe ich gemacht. Aber ich habe gemerkt, damit bin ich total gut vorangekommen, habe die Partie dann auch gewonnen. Und dann habe ich wieder andere Partien gespielt, wo ich wirklich sehr stark auf diese Ausbauten gegangen bin und mich darauf fokussiert habe. Also man kann schon so ein bisschen was mal ausprobieren. Aber ich gebe dir recht, das ist jetzt nicht ein Sandbox-Spiel, bei dem ich irgendwie 1000 andere Möglichkeiten habe. Aber ich bin hier jederzeit bei einer Partie dabei. Das ist ein Spiel, was ich jetzt wirklich etliche Male gespielt habe. Also eine gute 2-stellige Anzahl an Partien habe ich. 12, 13 sind es bestimmt. Ich muss mal nachgucken. Ich finde es wirklich ein prima Titel. Und gerade für ein Erstlingswerk ist das etwas, was mir tatsächlich viel Freude macht. Es gibt auch ein paar Kritikpunkte. Ja, manchmal willst du eine Aktion machen oder musst vielleicht eine Aktion machen und da kommt ums Verrecken diese Karte nicht. Du hast einen Markt, da hast du dann 5 Karten liegen und dann kann es eben sein, dass jeder sieht, ja, ich will jetzt mein Schiff ausbauen und dafür brauche ich dann eben eine braune Karte, so eine Holzkarte und dann kommt mal eine und die wandert vielleicht im Markt auch nach vorne, bis ich mir die leisten kann. Jetzt sieht es aber der Spieler, der vor mir dran ist, sagt, komm, bevor der sich die baut, baue ich mir das. So, dann habe ich wieder keine Holzkarte, muss ich wieder irgendwas anderes nehmen. Und dann bin ich manchmal auch so mit Zwängen unterwegs oder habe so Aktionen, die sich eben nicht ganz so gut anfühlen. Dafür gibt's einmal im Spiel so eine Sprottenkarte, die halt als Jokerkarte ist, die jede dieser 4 Funktionen übernehmen kann. Da kann ich das so ein bisschen ausgleichen, aber das hat eben auch so ein bisschen, ja, läuft ein bisschen Gefahr, dass man vielleicht so 2, 3, 4 Aktionen macht, die sich dann eben nicht ganz so richtig oder gut anfühlen, dass ich nicht ganz das machen kann, was ich machen möchte. Aber auch das ist ja eine Qualität, dass man damit dann versuchen darf, bestmöglich umzugehen. Will ich es gar nicht als großen Störfaktor bezeichnen, aber es könnte mir noch was bieten, wo ich das besser lösen könnte oder so. Aber ansonsten ist das wirklich ein cooles Spiel.
Jetzt fehlt eigentlich nur noch Asymmetrie, oder? Asymmetrische Fähigkeiten. Das wäre jetzt noch so ein Ding, was noch da gut reinpassen würde, finde ich.
Es hat eine leichte Asymmetrie ja dadurch, dass wir unterschiedliche Boards haben, unterschiedliche Holzboards, genau. Double-Layer-Boards und der eine hat eben, jeder hat eine Farbe und genau die Ressource in dieser Farbe habe ich am Anfang nicht zur Verfügung. Und wenn ich das Feld dieser Farbe weiter ausbaue, bekomme ich dafür mehr Punkte als andere. Also wenn ich der rote Spieler bin, habe ich am Anfang als Startressource keinen Ziegelstein, bekomme mehr Punkte, wenn ich die Universität, also das rote Feld, ausbaue. Das ist ja so eine leichte, bisschen Fokussierung im Spielaufbau, aber es ist keine klassische Asymmetrie, da gebe ich dir vollkommen recht. Ja. Das wäre schön, also es könnte nur so eine kleine Erweiterung sein.
Ja, so ein bisschen.
So, genau. Man sagt, komm, jetzt gibt's nochmal hier so eine Familie und die eine hat mehr Geld und die anderen sind die Salzexperten und haben eine Salzmine im Garten stehen oder so. Also das, da würde ich mich freuen und Kilia ist auch ein Spiel, das werde ich jetzt auch erstmal behalten, weil das spiele ich echt gerne, das gefällt mir wirklich gut.
Ja, kann ich nachvollziehen.
Ja, und für den Erstling, also Hut ab, Lars Eresmann, ich freue mich auf mehr von dir. Tippitoppi hoch hinaus, gefällt mir übrigens auch sehr gut. Das werde ich aber demnächst noch besprechen, da kommt noch was. Das wird dann in einer der nächsten Folgen hier rezensiert. Da bin ich schon verabredet für. Am 23. März wird die Aufnahme sein für Tippitoppi hoch hinaus, können wir dann sprechen. Aber Lars Eresmann auf jeden Fall, Respekt, Hut ab, schöner Erstlingstitel. Ich freue mich auf mehr von dir und bin gespannt, was da noch so alles kommt. Was jedenfalls kam, war Kilia, eben von Lars Eresmann in der Gestaltung von Stefan Sonnenberger, erschienen bei Huch. Und damit, ja, gehen wir jetzt von der fliegenden Insel über die große Reise, über Kilia, über Next, Wispwood und einen habe ich vergessen.
Ventopia.
Ventopia habe ich nicht. Nein, ist gut. Also jedenfalls. Nee, genau. Jedenfalls gehen wir aus dieser Folge heraus mit dem guten Gefühl, einige echt schöne Titel gespielt zu haben, über die wir auch Positives berichten können. Und auch ein, zwei, wo wir jetzt nicht ganz so begeistert von waren. Achso, die Weiße Burg habe ich noch vergessen. Genau. Das haben wir auch noch besprochen, wo wir vielleicht nicht ganz so begeistert waren. Wir hoffen, dass dir diese Rezensionen ein bisschen Orientierung geben bei deinen Entscheidungen, was bei dir so auf den Spieltisch kommt. Ich freue mich jedenfalls, dass wir wieder die Zeit gefunden haben, lieber Stefan, miteinander zu rezensieren. Danke dir für deine wertvolle Zeit. Hoffe, du hattest auch ein bisschen Spaß.
Natürlich. Und die nächsten Spiele sind ja auch schon in den Startlöchern. Absolut. Also es geht weiter.
Es geht weiter. Ja, es hört einfach nicht auf bei uns. Es hört nicht auf. Und deswegen freuen wir uns auf die nächsten Folgen und auf die nächsten Spiele. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich hoffe, du hattest auch so viel Freude wie wir. Dann freuen wir uns auf eine positive Bewertung oder Rezension oder einen Kommentar bei Spotify oder bei Apple Podcasts oder wo auch immer du uns hörst. Bei Instagram kannst du uns auch schreiben. Der Stefan ist der Dr. Doppeldotter. Ich bin der Broadcast-Brettspiel-Podcast. Wir freuen uns natürlich auf deine Meinung und deine Perspektive. Bis hierhin sage ich erstmal vielen Dank für deine wertvolle Zeit, Stefan. Vielen Dank für deine wertvolle Zeit. Liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, pass auf dich auf, bleib gesund, bleib inspiriert, inspiriere andere. Und das letzte Wort hat natürlich auch heute mein Gast, der Dr. Doppeldotter von den anonymen Ludoholikern, Stefan Hanf.
Ja, normalerweise würde ich natürlich jetzt knallhart drauf rumreiten, dass du die Pinguine in der Arktis verortest, aber das mache ich heute nicht, denn ich habe eine kleine Werbung in eigener Sache noch, die ich loswerden möchte. Wer meinem Instagram-Kanal folgt oder mich auch kennt, der weiß ja, dass ich der Lauferei, gerade dem Marathon- oder Ultramarathonläufen, nicht so ganz abgeneigt bin. Und ich möchte gerne hinweisen auf ein Projekt, was mein lieber Freund Anthony, mit dem ich häufig zusammenlaufe, momentan ja vorbereitet und ab Anfang April starten wird. Und zwar nennt sich das 6500 Kilometer für den guten Zweck. Was der junge Mann vorhat, ist mit 3 anderen Menschen zusammen von Khao Lak im Senegal bis nach Osterode im Harz zu laufen. Also eine Art Staffellauf wird das sein. Also die werden nicht alles komplett alleine machen. Und das Ziel des Ganzen ist, es ist ein Spendenlauf. Und was ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, machen könnt, ist ganz einfach dem Instagram-Kanal folgen. 6500km für den guten Zweck heißt der. Das wäre eine große Hilfe. Und solltet ihr irgendjemanden kennen, der jemanden kennt, der vielleicht das ganze Projekt noch so ein bisschen unterstützen könnte, auch die dürfen sich sehr gerne melden. Und dort sind auch die Spendenziele verlinkt, denn es geht dort um Spenden für die El Hadji Diouf Foundation sowie die Sternenlichter Göttingen. Das ist ein Kinderhospiz in Göttingen. Und wie gesagt, folgt dem Kanal und wenn ihr was für Spenden übrig habt, auch sehr gerne. Er würde sich wahnsinnig freuen und ich würde mich auch freuen. Und mit diesem Projekt und diesen Worten möchte ich dann hier die heutige Folge beenden.